Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Ich auf dem Stammtisch, Stammtisch, wer dabei bleibt, amtlich.
Stammtisch, Phase, Phase.
Denn heute dreschen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Yannick, wie geht's dir?
Nico, moin. Ich muss irgendwie lachen. Es ist jede Woche im Stammtisch genau die gleiche Frage. Moin, ja. Yannick, wie geht's dir? Und jedes Mal sitze ich hier und denke so, boah, ey, ich habe am Wochenende gar nicht richtig viel gemacht und ich weiß nicht, was ich dir erzählen soll, außer dass es irgendwie ein Montag ist und ich sehr schleppend reingekommen bin. Aber danke, ja. Mir geht's super. Ich hoffe, bei dir auch.
Ja, wunderbar. Ich habe auch ein sehr ruhiges Wochenende verbracht. Ich habe auf jeden Fall mich so ein bisschen weit weg von klassischen Hip-Hop-Wegen bewegt, Privatleben ausgelebt. Da äußere ich mich ja nicht in der Öffentlichkeit so viel drüber. Aber sagen wir so, in meinem Privatleben viel Zeit damit verbracht, was ganz schön war, ganz weit weg von allem Möglichen. Nicht mal Fußball exzessiv mitgekriegt, außer die Heimniederlage vom Hamburger Sportverein, weil das meine Laufstrecke stark beeinflusst hat, denn ich jogge quasi direkt durch die Masse, wenn sie Richtung Stadion fährt oder wieder zurück. Und ich bin ziemlich lange Gesichter reingelaufen. aber das soll auch nicht Thema sein heute, denn wenn ich schon so wenig Hip-Hop am Wochenende hatte und du ja offensichtlich auch keine Jam im Umkreis von 100 Kilometern besucht hast, hast du dir wohl gedacht, wir machen heute mal ein bisschen Hip-Hop, ne?
Ja, ausnahmsweise mal ein Hip-Hop-Stammtisch.
Ja, Hip-Hop-Stammtisch. Erzähl mal, du hast ja schon Hip-Hop-Expertise hier eingeladen, mit dem man jetzt viel über Hip-Hop reden kann. Mal oft gucken wir auf dieses Wort Hip-Hop heute noch unterbringe. Welche Hip-Hop-Gäste hast du denn dabei?
Ich habe zwei richtige Hip-Hop-Gäste dabei. Wir haben zum einen Tim Dolmer zu Gast. Der ist früher bei Eimsbusch Entertainment unterwegs gewesen und heute Geschäftsführer bei der Hip-Hop Academy in Hamburg und bietet da...
Ach, Geschäftsführer mittlerweile.
Ja, der feine Herr. Und bietet dort Trainingsprogramme in den Kernbereichen an. Breakdance, Graffiti, DJing, Rap, auch noch Beatbox und ein paar Sachen mehr. Da wird uns bestimmt noch viel, viel mehr zu erzählen im Laufe der Folge. Herzlich willkommen, Tim.
Vielen, vielen Dank. Danke für die Einladung.
Schön, dass du hier bist. Geschäftsführer, stark. So, ich war am Projektmanagement, glaube ich, mal angefangen, ne? Da haben wir uns aber vor 15 Jahren irgendwann
tatsächlich bin ich hierher gekommen, 2020, am 9.9.
Ach, du bist noch gar nicht so lange da, ne? Gefühlt bist du da schon 100 Jahre.
Ja, gefühlt ist man so, wird man auch sehr schnell alt hier. Ja. Nein, Quatsch, aber ich hatte echt 2020.
Du bist blond dahingekommen, jetzt bist du grau.
Ich bin blond dahingekommen, jetzt bin ich grau und bin dann doch gleich Geschäftsführer gewesen, tatsächlich.
Ach, krass. Ich dachte, guck mal, falsch abgespeichert. Aber schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass du hier bist. Zweiter Gast.
Ja, voll.
Zweiter Gast, auch ein schöner Titel. Ich glaube, man kann Gründer sagen. Geschäftsführer, alles in einem. Drop Dynamic, man kennt ihn unter anderem von Rap am Mittwoch, Top Tier Takeover und an diversen anderen Stellen hat er im Deutschrap seine Spuren hinterlassen. Und letztes Jahr hat er die Berlin Hip-Hop Akademie gegründet, die einen sehr ähnlichen Ansatz hat. Auch dort gibt es Workshops in den Bereichen Rap, Beat Producing, DJing, Breakdance und Hip-Hop Dance. Und da wurde letztes Jahr gemeinsam mit Jugendlichen und Kids ein gemeinsamer Sampler auf die Beine gestellt und auch über dieses Projekt wird uns hier heute einiges erzählen. Also auch herzlich willkommen, Drop Dynamic.
Ja, hi. Ja, vielen, vielen Dank. Danke für die Einladung. Freue mich auf jeden Fall hier zu sein. Und auch zusammen mit am Start mit der Hip-Hop Academy in Hamburg.
Es gibt eine Herausforderung, vor der wir stehen. Und das ist das Berliner Internet. Ich hoffe, wir werden dich durch diesen Call durchbringen, denn immer wenn man mit Berlin telefoniert oder solche Sachen macht, kann das manchmal ein bisschen haken da draußen, Leute. Ihr werdet nichts davon mitkriegen, denn ihr kriegt eine saubere Tonspur und ihr kriegt eine saubere Diskussion über, oder vielleicht wird es auch gar keine Diskussion, vielleicht auch ein kleines bisschen, aber vor allen Dingen über Hip-Hop. Denn wir haben heute hier ja Menschen, die in ihren Berufsfeldern sich schon voll darum kümmern, nächsten Generationen, nennen wir es mal so, etwas mitzugeben von der Kultur, die uns alle beeinflusst und geprägt hat. Und daraus habt ihr ein Thema gemacht, Yannick.
Yes, genau. Wie schon angesprochen, beide beschäftigen sich mit Hip-Hop und wollen Hip-Hop und die Kultur im Ganzen Kids und Jugendlichen näher bringen. Und wir sprechen heute in dieser Folge über die beiden Ansätze, über die beiden Akademien. Also was macht ihr da eigentlich genau? Wie sieht eure Arbeit aus? Warum macht ihr das eigentlich alles? Und gucken dann einfach mal, wo diese ganze Reise hingeht und hoffen, dass Nico und ich am Ende der Folge vielleicht ein bisschen was gelernt haben und die beiden Hip-Hop-Blender hier noch was dazugelernt haben und fragen uns in dieser Folge, kann man Hip-Hop lernen?
Oh, Tim, gleich direkt. Kann man das?
Also man kann, Hip-Hop ist ja erstmal eine Kultur, ne? Also man kann natürlich sich, es gibt ja Falk Schacht zum Beispiel, auch ein Hip-Hop-Moderator, gibt bei uns regelmäßig Vorträge zum Thema Hip-Hop-Geschichte. Und das ist tatsächlich, wenn man sich nicht über Bücher schlau gemacht hat, eine perfekte Einführung. Und die kann man, die Geschichte kann man lernen. Die Hip-Hop-Sparten wiederum, die kann man definitiv lernen. Da kann man Kurse besuchen, Workshops besuchen. Man kann es so machen wie wir früher, copymäßig irgendwie Videos angucken, einfach mal nachmachen. Aber inzwischen ist eine Generation da, die das beibringt, each one teach one mäßig. Und man kann die Hip-Hop-Sparten lernen, ja.
Job, siehst du das auch so?
Ja, voll. Also ich habe eigentlich dem nichts hinzuzufügen. Also ich denke natürlich, also als allererstes, man lebt eine Kultur, aber man muss ja irgendwie auch gucken, okay, wie lebe ich die Kultur aus? Was, also ne, welche Sachen kann ich mir aneignen? Was kann ich quasi erlernen, um diese Kultur auszuleben? Und das sind dann halt dementsprechend das Besuchen von Seminaren, wie er gerade gesagt hat, ne, wo die Hip-Hop-Geschichte halt erklärt wird. Und genau, und ich lebe halt die Kultur aus, indem ich diese Hip-Hop-Sparten quasi, in einen dieser Hip-Hop-Sparten quasi, wo ich mich einen der Hip-Hop-Sparten widme und wo ich sage, okay, da möchte ich mich fokussiert, beziehungsweise ich möchte mich hinein investieren, möchte das erlernen und möchte quasi dadurch die Hip-Hop-Kultur feiern und ausleben. Also in der Tat, ja, man kann Hip-Hop, sagen wir mal, erlernen, so gesehen.
Ja. Ich glaube auch, dass auf jeden Fall so erlernen kann man sie, ob man dann nachher noch einen eigenen Footprint oder wie man das sagt, hinterlässt in der Hip-Hop-Kultur oder in der Geschichte, ist nochmal eine andere Frage. Ja. Man kann, wie wir früher, ne, wir haben uns irgendwie Rap-Videos angeguckt auf MTV, haben dann irgendwie das erstmal wirklich kopiert. So. Und ich weiß noch, bei uns sehr früh kam jemand, der hieß Jan Eisfeld, auch bekannt von den Beginnern, oder Jan Delay, der meinte, ja, so einfach ist das ja nicht. Wir können jetzt ja hier nicht Run-DMC oder Public Enemy spielen, auch wenn das unsere Vorbilder sind, sondern wir müssen eine eigene Adaption an den Tag legen. Ne? Wir müssen unser eigenes Ding draus machen. Und das passiert, wenn ich so betrachte, gerade weltweit, dass einfach Hip-Hop weltweit da ist, ne? Und die ganzen Länder wirklich überall anfangen, aus ihre Tradition wieder mit einfließen zu lassen, wo ich wirklich höre, aus Italien, das ist ein italienischer Rap, oder aus Asien gibt es viel Rap. Und dann wird das sozusagen eine Geschichte, die sozusagen eine Rechtfertigung hat. Ist einfach nur eins zu eins das Lernen und Kopieren, aber alles so machen, wie es schon mal gab, dann ist man halt eine Kopie und ist aber sozusagen nicht, in dem Sinne nicht real. Und real ist man, wenn man sozusagen was Eigenes daraus macht.
Wir sprechen jetzt ja schon direkt über das Thema Hip-Hop. Wie kann man Hip-Hop lernen? Und da macht ihr beide ja mit euren Akademien ja ganz, ganz entscheidende Arbeit. Deswegen jetzt mal einfach der Versuch, in vielleicht 2 bis 3 kurzen Sätzen mal zu erklären, was genau macht ihr eigentlich in eurer Arbeit mit den Akademien jeweils?
Wir machen... Also seit 2007 gibt es die Hip-Hop-Akademie, weil man einfach gemerkt hat, dass die Nachfrage nach den Hip-Hop-Sparten extrem groß ist in der Jugend und es inzwischen eine Generation gibt von Leuten, die das wirklich mit generiert und aufgebaut haben. Also es gibt in Deutschland DJs wie Stywars, Mirko Maschinen, die haben sogar Tricks erfunden, die weltweit benutzt werden. Und wir haben uns hier sozusagen, wie soll man sagen, auf die Fahne geschrieben, dass die Leute, die es aufgebaut haben, wie ein Sunny T zum Beispiel, der bei uns künstlerischer Leiter ist, der glaube ich schon 84 einer der ersten deutschen Meister im Breaking war, dass wenn die das weitergeben, also wenn die Leute, die das mit erschaffen haben hier, in dieser Region der Welt, ne, mit dem Wissen, mit der Demut vor den Gründern aus Amerika natürlich immer, ne, also immer humble bleiben, aber wenn die das weitergeben, dann ist das gerechtfertigt und cool und natürlich müssen aber auch die Students irgendwann eine eigene Nation finden, also die können nur was mit auf den Weg geben. Und wir machen das hier sozusagen in Hamburg und Umgebung an 43 Standorten. Wir haben insgesamt so um die 900 Students von 6 bis 25 und schicken unsere TrainerInnen sozusagen in Jugendzentren, Heime für Geflüchtete, Schulen und unterrichten da erstmal wirklich so die Foundation, die Geschichte, die soll mit Spaß erstmal an die Sache gebracht werden. Und dann kann man bei uns ab Level 2 sozusagen bei uns im Haus einsteigen, dann kommen die hierher und dann geht's wirklich schon so, da müssen die Basics wirklich, so, ne, da müssen die drauf haben. Und dann geht's wieder Level 3 irgendwann in die individuelle Entwicklung. Ne? Dann werden die ersten Choreografien entwickelt von TänzerInnen, die Rapper machen ihre ersten Songs richtig fertig und so. Und das, genau, das ist jetzt erstmal so grundlegend der Umfang. Ne? Wir sind sozusagen an 43 Orten aktiv und in allen Sparten. Und die Unterricht geben wir weiter. Und natürlich hat das Ganze auch ein Ziel mit Anspruch. Wir wollen natürlich am Ende dieser Levelstruktur Leute entwickelt haben, die damit auch professionell arbeiten können, die davon auch leben können. Das ist so der höchste Anspruch von allen. Wenn jemand auf dem Weg sagt, ey, ich habe das jetzt mal mitgenommen und das war für mich cool und ich will jetzt aber Architekt werden, ist es auch völlig okay. Aber erstmal natürlich mit dem Anspruch, wir wollen sozusagen gucken, wer hat denn wirklich Talent, wen müssen wir speziell nochmal fördern, wer hat es eigentlich verdient, hat Talent, aber kriegt es persönlich vielleicht nicht hin, weil die Hintergrundgeschichte nicht so leicht ist. Wie können wir noch auf die Person wirken? Da wird es dann pädagogisch, ne, dass wir die trotzdem noch abholen und nicht gleich wieder vor die Tür setzen. Und da wird geguckt, dass wir irgendwie alle auffangen, die Bock darauf haben und mitnehmen auf dieser Reise, Profis zu werden.
Ich hätte 100 Fragen hinterher schon, ehrlicherweise, weil ich ja auch die Hip-Hop Academy im Prinzip seit 2007 begleite und auch immer, immer mit dabei war und auch natürlich auch viele der Diskussionen, die darum herum stattfinden, angefangen bei, kannst du Hip-Hop überhaupt lernen oder erlernen und ältere Generationen, die dem ja gegenüber noch ein bisschen anders gestellt waren. Ja, auf jeden Fall auch, also das Ganze hat viel Weg an sich gebracht, aber Drop, ich will von dir vorher nochmal gemeinsam einhören, dass du auch mal beschreibst, wie das bei dir aussieht, was deine Arbeit ist, was da alles im Detail passiert, weil ich finde das auch total wichtig, ist mir auch heute eine Herzensangelegenheit, diesen Raum zu schaffen, weil ich nämlich ein großer Freund davon bin, dass es genau diese Institutionen gibt, die heute Jugendlichen helfen, den Anknüpfungspunkt zu finden, den wir alle hatten, als wir jünger waren, wo aber die Welt noch eine andere war. Also Drop, dein Job jetzt. Erklär uns, was du da eigentlich genau machst.
Also, okay. Die Berlin Hip-Hop Akademie beziehungsweise hat auch mit meiner Biografie zu tun. Ich selber war ein Jugendlicher, also ich bin selber ein Jugendlicher gewesen, der quasi auf den Straßen von Berlin-Kreuzberg aufgewachsen ist und habe halt somit auch quasi ganz früh, sagen wir mal, die Kultur genossen. Mit 10, 11 war ich schon auf den Jams, habe mit Fuad gecyphert, mit Steiger gebattelt mit 13, also im Royal Bunker damals und so. Und das alles hat mich sehr geprägt und ich bin auch ein Kind gewesen, was ständig Möglichkeiten gesucht hat, um sich weiterzuentwickeln und habe das halt einfach mit 10, 11 in Rap gefunden und durch andere Projekte in Kreuzberg habe ich die Möglichkeit bekommen, quasi meine Talente und mein Potenzial zu entdecken. Und ich habe halt quasi wie so eine Art Spielplatz bekommen, wie so eine Plattform, wo ich quasi mich ausprobieren durfte und wo ich halt auch an Austauschreisen mit teilgenommen habe, was wirklich meine Weltanschauung alles verändert hat. Austauschreisen mit New York, mit Brasilien und so weiter und so fort. Und ich dachte mir, Mensch, das, was ich erlebt habe, ich möchte das der Jugend auch ermöglichen. Und genau, und ich bin halt auch selber also nicht nur MC, sondern ich habe auch soziale Arbeit studiert. Habe meinen Master in soziale Arbeit und habe seit, sagen wir mal, seit 10, 5, über fast 13, 14 Jahren gebe ich halt Rap-Workshops bundesweit. Und ich hatte die Vision gehabt, ey, nach einem Besuch in Brasilien war ich in einem Casa do Hippie Hoppy. Das ist so ein halb Hip-Hop-Haus. Und in der Nähe von Sao Paulo. Und die hatten dort alles gehabt. Und dann dachte ich mir, wie alt war ich da? 20 Jahre alt war ich da. Dachte mir, ey, krass, eines Tages sowas zu haben, das wäre krass. Weil ich habe gesehen, was es mit der Community gemacht hat. Und das wollte ich quasi auch weitergeben. Und dementsprechend, ich habe halt in den ganzen Jahren mir eine kleine, wie soll ich sagen, ich hatte schon meine Schüler, Schülerinnen gehabt, so gesehen, die ganzen Jahre durch gewisse kleinere Projekte. Aber ich dachte mir, hey, ich möchte quasi einen Schritt, sagen wir mal, einen größeren Schritt machen und schreibe einen fetten Antrag. Und dann auf einmal hatte ich die Idee gehabt, okay, also meine Vision ist es, eine Akademie aufzumachen. Ich möchte die Berlin Hip-Hop Akademie aufmachen, wo die Jugendlichen kommen können, sich aussuchen können, was die erlernen wollen. Und genau, und unser Ziel war das, also wir haben als Jahresprojekt gestartet 2023 und wir haben mit 7 Jugendeinrichtungen kooperiert. Das war auch unter anderem auch Bedingung der Förderung, dass wir mindestens mit 6 Kooperationspartner arbeiten sollten. Und ich habe halt mit 7 gearbeitet, in ganz Berlin verteilt und um auch die gewissen Hemisphären abzudecken. Und ich hatte halt ein Team von 12, 13 Coaches und ich habe sie halt in den, ich habe sie quasi wöchentliche Workshops geben lassen in diesen Jugendeinrichtungen. Und die Jugendeinrichtung war natürlich dankbar, weil sie mussten mich nicht bezahlen. Sie haben quasi die ganzen Workshops bekommen, waren sehr, sehr dankbar und es hat Leben reingebracht in deren Jugendeinrichtungen. Und das Ziel war es, in einem Jahr die Ergebnisse der Workshops auf einem Sampler festzuhalten. Und genau, wir haben zusammen genau Songs, also meine Coaches haben mit den Teilnehmenden halt Songs gemacht. Es gab nicht nur Rap und Beat Producing, es gab auch DJing, unter anderem war DJ Tomic bei uns Coach gewesen. Genau, unter anderem auch hier Damian Davis, begnadeter Songwriter, war auch bei uns Coach, also quasi in Sachen Rap. Wir hatten nicht nur Rap gehabt, sondern auch, wie gesagt, Beat Producing, DJing, was hatten wir noch gehabt? B-Boying, B-Girling und halt dann Hip-Hop-Dance. Und das Ziel war das quasi, die ganzen Ergebnisse zusammenzubringen, auch natürlich das zusammen zu feiern auf einer Release-Party. Alles hat quasi, es hat alles quasi in eine Release-Party gemündet. Alles ist wir haben alle darauf hingearbeitet und haben dann halt unseren Sampler Volume 1 mit verschiedenen Künstlerinnen aus ganz Berlin, also junge Künstlerinnen, Künstler zusammengearbeitet und genau. Und wir haben dann Ende Dezember, also jetzt vor ein paar Monaten, unseren Release gemacht und genau und haben dann somit das Projekt beendet. Wie gesagt, es hat angefangen als ein Jahresprojekt. Berlin Hip-Hop Akademie war erstmal eine Idee, aber es hat sich jetzt so eine krasse Community daraus gebildet, die Jugendlichen fragen jetzt, ey, wie geht's weiter? Und ich habe jetzt auch schon weitere Pläne, aber vielleicht dazu später mehr. Ja.
Ja, das schöne Dö 2023 Akademie gegründet, 2007 die andere Akademie, da sind nochmal auch mal 16 Jahre Unterschied dabei. Und natürlich auch ein sehr, sehr langer, steiniger Weg. Jetzt bist du, Tim, ja erst 2020 dabei. Das Projekt kennst du ja aber auch seit den Beginnen. Kannst du über den persönlichen Antrieb sprechen? Ich glaube, der ist aber relativ klar. Das wird aber trotzdem mal in Worte fassen. Aber auch den der Akademie dahinter mal. Kannst du das versuchen, in Worte zu fassen?
Ja, klar. Also jetzt nicht zu weit ausschweifend, aber es ist natürlich so, es gibt einmal die Hochkultur. Wir sind ja angedockt an die Kulturbehörde in Hamburg, ne, die uns finanziert. Ein Teil finanzieren wir selber. Ein Teil wird durch Spenden generiert. Aber es ist so, dass die Hip-Hop-Kultur als solche nicht die Wertschätzung erfährt in der Gesellschaft wie die Hochkultur. Und wenn man jetzt zum Beispiel Anträge schreibt, das glaube ich, das gibt so einen Haushalt, also einen Fonds vom Staat, der für Hochkultur, ich glaube, der für die urbanen Kulturen in Anführungsstrichen ist, davon 1%. Das heißt sozusagen, dass wir hier in Gegenden gehen, unabhängig von der Hip-Hop-Kultur, wir sitzen in Billstedt, gibt es keinerlei kulturelles Angebot. Und das ist jetzt von meiner Intendantin und Vorstandsvorsitzenden Dörte Inselmann ein großes Anliegen gewesen, zu sagen, hier wohnen aber 180.000 Menschen in Billstedt, wieso haben die kein kulturelles Angebot? Und denen sozusagen einmal kulturelles Angebot zu bieten, um es einfach zu genießen, uns aber auch aktiv mitzumachen. Also wir machen parallel zu Hip-Hop, das KPH ist das Dach von der Hip-Hop Academy. Wir geben auch allen kulturellen Gruppen aus Billstedt hier einen Raum, um hier zum Beispiel zu trainieren umsonst und machen mit den Setcards und verbuchen die auch für Auftritte. Und das ist einfach so, glaube ich, wenn man jetzt hier auch die jungen Kids sieht, die alle so gerade so zwischen 14 und 18 sind, mit was für einer Energie, die trainieren tags, die trainieren hier nachts, wenn sie heimlich dürfen, das darf ich natürlich nicht zu laut sagen, aber die sind einfach, die packen sozusagen ihre Energie in sowas Positives. Ich weiß nicht, was mit denen sonst passiert wäre, das weiß ich ja nicht. Ne? Das hat auch jetzt nicht nur mit Armut zu tun, das hat was mit Jugendlichen in dem Alter zu tun. Die packen die Energie in diese Hip-Hop-Form rein und da entstehen die geilsten Menschen daraus. Also wenn man das dann so hier täglich sieht und denkt, okay, die Alternative ist vielleicht am Bahnhof stehen, Chips essen und Red Bull trinken, sind die hier im Trainingsraum und trainieren. Und das ist einfach, einfach ein Anliegen. Das ist total genial, ein Teil davon zu sein, weil man die Ergebnisse auch sieht. Und auch, sagen wir mal, so gelungene Biografien dabei rauskommen, die vielleicht nicht alle so gelungen wären, wenn es Hip-Hop nicht geben würde. Also Hip-Hop hat auch schon vielen Leuten das Leben gerettet, so Mainz zum Beispiel oder so. Nee, das ist einfach, ohne jetzt abzuschweifen, ist das unser Anliegen hier, Leute abzuholen, Kultur an die Seite zu stellen und mitmachen zu dürfen.
Ey, im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Auch wie du schon gesagt hast, Leben retten. Und ja. Das darf man, glaube ich, auch vor allen Dingen, das darf man eben nirgendwo unterscheiden, auch unterschätzen, auch was Jugendliche eventuell auszustehen haben oder in welchen Lebenssituationen sie sich befinden. In Großstädten hat es vielleicht nochmal eine andere Färbung durch auch die Dynamik und auch die Härte, die eine Stadt hat. Und da ist ja Berlin von außen auch immer sehr stolz darauf, dass es da noch härter ist als alle anderen Pflaster. Drop, wenn du mal zurückblickst, dein jüngeres Ich und nicht du, sondern links und rechts von dir. Also ist es auch ein Antrieb zu sehen, wer es damals nicht geschafft hat, obwohl er es hätte auch durch Hip-Hop schaffen können, weil die vielleicht nicht so viele Möglichkeiten hatten. Also mit anderen Worten, ist es auch ein Antrieb, dass es mehr Menschen gibt, die heute in der Situation sind, in der du früher warst, dass du noch mehr Menschen dabei hilfst? Oder was war dein Antrieb, warum du das Ganze machst?
Du warst gerade abgehakt. Ich habe den letzten Satz leider nicht gehört.
Kernfrage ist eigentlich nur, was war dein Antrieb, warum du das machst?
Okay, also warum ich das gemacht habe, also beziehungsweise warum ich das mache, ist erstens, ich habe diese persönlichen Erfahrungen gesammelt und habe halt gesehen, wie krass positiv es sich auf mein Leben ausgewirkt hat und was Erfolgserlebnisse mit einem machen können, wenn man gewisse Sachen neu erlernt hat, wenn man sagen wir mal mit einer Gruppe aufgetreten ist, zusammen Musicals, Theater gemacht hat, Hip-Hop-Musicals gemacht hat und so weiter und so fort. Und ich habe halt gesehen, was diese Community, also dieses Zusammenkommen, zusammen die Hip-Hop-Kultur zu zelebrieren, was es mit mir gemacht hat. Und deswegen dachte ich mir, ey krass, ich möchte, dass die anderen Jugendlichen auch sehen, beziehungsweise ich möchte gern denen daran teilhaben, an diesen Erfahrungen, die ich gesammelt habe. Und ich möchte ihnen auch das ermöglichen, was mir ermöglicht wurde. Zum Beispiel im letzten Jahr, also ich bin halt sehr eng auch mit hier, wir arbeiten auch mit zum Beispiel, was Austauschprojekte angeht, haben wir jetzt letztes Jahr angefangen, was mit Gangway zu machen. Gangway ist vielleicht auch euch ein Begriff, ist ein großer Straßensozialarbeitverein in Berlin. Und Olat ist derjenige, der zum Beispiel zuständig ist für die Austauschreisen. Und als Jugendlicher war ich bei ihm und jetzt quasi mache ich selber mein Ding. Und jetzt fragt er mich, ey, hast du zwei Jugendliche, die du mitschicken willst nach New York? Und da dachte ich mir, ey, genau das wollte ich erreichen. Ich möchte in der Lage sein, Jugendlichen das zu ermöglichen, was quasi mit mir gemacht worden ist. Und ich weiß, das wird langfristig positive Auswirkungen haben auf ihr Leben. Ja, und deswegen mache ich das.
Cool. Das ist ja aus sich selbst heraus, ne? Entschuldigung. Also nicht nur positiv, wie du es sagst, Drop, weil es ist so, du hast deine Geschichte und das ist aus dir selbst heraus entstanden und das möchtest du halt, dass das andere auch genießen. So, das ist voll schön. Also geht mir ein bisschen ähnlich und kann das nachvollziehen.
Wo ihr so ein bisschen über die Akademien erzählt habt, es ist euch ja schon auf jeden Fall ein Anliegen, Hip-Hop als Kultur auch im Ganzen abzubilden, also dass der Fokus nicht nur auf Rap liegt. Würdet ihr sagen, dass momentan vielleicht insgesamt der Fokus, wenn man jetzt von der Industrie spricht, ein bisschen zu sehr auf Rap liegt? Also dass es vielleicht gerade jetzt besonders wichtig ist, die anderen Bereiche auch irgendwie populärer wieder zu machen, ein bisschen wieder zurück ins Rampenlicht zu holen?
Ich meine, es ist natürlich so, bei Rap ist es so, damit kann man viel Geld verdienen, ne? Also wenn du Rapstar bist, verdienst du das meiste Geld. Das fand ich schon immer sehr ehrenhaft von Graffiti-Malern, die eigentlich irgendwie Züge malen gehen nachts illegal oder Wände malen gehen und erstmal nichts verdienen. Entwickelt sich das aber auf der ganzen Ebene komplett weiter. Man hat bei Graffiti, das sind inzwischen mit die größten Grafik-Directors in Firmen, ne? Also Virgil Abloh hat Louis Vuitton gemacht, kommt aus dem Hip-Hop, jetzt weiß ich, ob er Graffiti-Maler war. Aber meine Leute, die früher Graffiti-Maler waren, sind entweder inzwischen auch haben eine Agentur oder sind Künstler geworden, richtige. Breaking ist auch ein gutes Beispiel, worüber man sich bestimmt streiten kann, aber ist olympisch dieses Jahr in Paris. Das heißt, ich kann dir nichts über Olympia als solches sagen, aber es ist erstmal eine Wertschätzung, dass eine Kunstform vom Hip-Hop eine gleiche Werte bekommt oder ja, so geschätzt wird wie andere Sportarten auch. Also für mich waren die Breaker zum Beispiel immer die krassesten Sportler früher, ne? Wenn die eine Windmühle machen, sich auf den Kopf drehen, bla, das sind für mich krasse Akrobaten und Künstler. So, und jetzt hat das durch die Olympiageschichte eine Wertschätzung, die hat das, und die ganze Welt redet über Breaking, was es sonst nicht bekommen hätte. Das geht nicht parallel, aber alle Sparten rutschen immer so ein bisschen nach. Hip-Hop-Tanz zum Beispiel, ne? Das gab es ja früher gar nicht. Ist bei uns, das wird am meisten gemacht. Ich weiß nicht, wie erfolgreich man als Hip-Hop-TänzerInnen werden kann, aber es ist so, es gibt Musikvideos, ne? Mal die ganze Ausschöpfung, alle, also bei uns versuchen wir es auch zu verbinden, wie du auch gesagt hast, Drop, ne? Dass du einen Sampler machst und alle Sparten arbeiten damit rein. Das heißt, wenn man sich die großen Rap-Stars anguckt, die haben Teams aufgebaut, um sich herum, und die kommen auch vom Hip-Hop, ne? Also es ist dann der Grafiker, ist dann immer noch, ist der Maler gewesen, so, also das ist so, Fatpie Freddy ist der Manager, ne? Da hat man auch einen Typen, der aus dem Hip-Hop kommt, der jetzt keine Sparte kann, aber dafür das Business macht. Das heißt, dadurch, dass Rap groß geworden ist, kann das auch alles andere mitziehen. Aber leider haben wir nicht mehr die Zeit wie früher, als es noch ganz viele Hip-Hop-Magazine gab. Das habe ich immer sehr in der Backspin geschätzt. Da gab es jedes Mal immer eine Sparte als Titelblatt und man konnte die als Rapstar nicht kaufen. Ne? Das hat dann bei anderen Magazinen konnte man sich das Titelblatt kaufen. Bei der Backspin nicht. Das fehlt vielleicht noch an einfach wieder auch wirklich wahren Hip-Hop. Magazin und so, die Kultur auch nach vorne bringen. Dieses Rap-Ding ist natürlich voll im Vordergrund und das kriegen die Leute draußen am meisten mit. So. Und das ist natürlich ein bisschen schade.
Der leitende Chefredakteur Yannick ist jetzt wahrscheinlich an der Stelle ganz glücklich darüber, dass das mal erwähnt wird. Ist für mich ganz schön zu wissen, dass Yannick mit der nächsten Generation, der ist ja nur noch mal ein paar Jahre jünger als ich, aber den Auftrag quasi bekommen hat und dann, ich leite hier nichts, ne? Das möchte ich an der Stelle euch mal sagen und auch euch da draußen. Es wäre ein leichtes Nico Backspin zu erzählen, ja klar, dann lädt er hier wieder Hip-Hop Academy Leute ein, damit die hier über Hip-Hop reden. Nee, ich habe nichts damit zu tun. Ich komme quasi ins Office, ich gucke meine Kanäle rein und dann, oh Kratika, was hast du denn da für ein Thema rausgeholt? Jetzt bist du dein Ernst, wir sprechen jetzt mit den Akademien über Hip-Hop. Ich weiß dann auch schon, dass da draußen ganz viele Menschen, die sich jetzt irgendwelche Rap-Themen wünschen würden, von vornherein eine schwierigere Einstiegsfluglinie hätten, um hier mit dabei zu sein. Was mir scheißegal. Denn ich bin will, dass wir hier diesen Raum schaffen, damit wir und ihn auch behalten, innerhalb dieser ganzen großen Welt, in der wir sind, damit wir Kultur irgendwie auf unsere Art und Weise sichtbar machen in unseren Formaten. Deswegen danke an Yannick dafür, das war die kleine Lobeshymne an dich, kannst du abnicken.
Danke, danke.
Aber auch an euch beide, weil ihr ja schon viel, viel Enthusiasmus da drin habt. Denn wir haben schon über Antrieb gesprochen und wir haben auch darüber gesprochen, dass Rap das große Geschäftsfeld ist dabei. Drop, ich hol dich mal ein kleines bisschen ab. Hast du immer den Wunsch gehabt, mit dem, was du machst, anderen Leuten zu helfen? Oder wolltest du auch mal einfach the Cash mit Hip-Hop machen und der Rap-Superstar werden?
Ja, das auch, the safe. Auf jeden Fall. Und ich denke aber, das eine schließt das andere nicht aus. Ich habe halt die, also beziehungsweise natürlich hatte ich meine Phasen gehabt, wo ich gesagt habe, ey, ich möchte als Künstler durchstarten. Aber parallel dazu habe ich trotzdem meine Workshops gemacht, beziehungsweise Workshops gegeben und habe halt die Beziehung zu den Jugendlichen gepflegt. Und ich muss sagen, für mich, ich habe da jetzt keine, wie soll ich sagen, keinen Rollenkonflikt oder so. Ich finde, es geht gut miteinander. Zum Beispiel sehe ich, dass ich leichtere Zugänge habe zu den Jugendlichen, wenn ich mit ihnen arbeite, wenn sie mich von meinen Battles kennen oder wenn sie meinen Döner-Song kennen oder keine Ahnung, also Sachen, mit denen ich viral gegangen bin. Und ich denke halt, dass ich die Jugendlichen da viel, viel besser abholen kann. Und ich möchte da auch quasi so die Fahne dafür hochhalten, auch wenn ich hier und da beziehungsweise vielleicht ein Name in der Szene bin, möchte ich trotzdem mit den Jugendlichen arbeiten und das weitergeben, so à la KRS-One-Style, so gesehen. Und genau, auf jeden Fall. Ich denke, das eine schließt das andere nicht aus. Ist für mich immer wichtig, der Kultur zurückzugeben. Wenn du willst, sei erfolgreich, mach und tu. Aber denk auch an die Jugendlichen und versuch, ihnen auch den Weg zu ebnen, beziehungsweise um auf die nächste Stufe zu kommen. Und da bin ich totaler Fan von, ja.
Teach one, ich liebe es.
Ja, muss ja sagen, früher hatte man ja, ne, ich bin so ein Kind der 80er, da gab es ja auch schon einen Hip-Hop-Boom, also jetzt nicht den Deutschrap-Boom, aber den internationalen oder amerikanischen Hip-Hop-Boom. Und da gab es dann in Tanzschulen plötzlich Hip-Hop-Breaking-Kurse oder Hip-Hop, so New Jack-Swing-Kurse. Dann bin ich da mit einem Kollegen hingegangen und dann stand da ein Typen, der hat sonst Foxtrot unterrichtet. Das war so. Und der hat auch nur einen Kurs irgendwo gemacht. Oder, keine Ahnung, unser Musiklehrer, der eigentlich ganz cool war, so, wir machen heute mal Deutschrap. Irgendwie so, oder wir rappen mal. Und da hat er so vorgerappt und er war so unfunky, wie man sich nur vorstellen konnte. Und das war für uns natürlich so, ey, dann guck ich mir doch lieber MTV die Videos an, sehe die echten. Ich will es doch nicht von dir lernen, sondern ich will es doch von den echten lernen. Und das ist so eine, was ich vorhin schon meinte, es gibt so eine Generation an Leuten, die das wirklich mitgetragen haben über 10, 20 Jahre, 30 Jahre und auch erfolgreich bewiesen haben, dass sie es können, ne? Wie ein Sleepwalker, wie ein Schnabel, der bei uns ist. Ne? Also alle, die hier so angedockt sind. Wir sind, glaube ich, 10, 11 Leute angedockt, die aktiv, jahrelang aktiv in der Hip-Hop-Szene waren und die geben das jetzt wieder. Also das sind sozusagen, ne, für mich, den ich früher Ice-T gefeiert habe und Videos geguckt habe, können die jetzt die Originals nehmen von hier und von denen lernen. Ne? Wir holen auch aus Berlin Leute, und hier mit Amigo zum Beispiel, von den, einer der Urgründer der Flying Steps, einer der größten. Ah ja, Amigo. Weißt du, der war gerade jetzt vor 2 Wochen, hier hat einen Workshop gegeben, allein seine Geschichte zu hören, wie er, ne, also die Berliner Seite zu hören, dann habe ich die Hamburger Seite und wir haben uns auch auf den Battles getroffen, auf den Jams früher mit den Berlinern und wussten, was geht, ne, also wir sind connected gewesen. Und die Leute geben es jetzt weiter, das ist richtiges Each One Teach One, das ist geil.
Großartig, ich liebe es.
Du, bei dir ist ja auch dieses Thema mit verschiedenen TrainerInnen zusammenzuarbeiten ja auch ganz groß. Was hast du da persönlich so beobachtet? Was nehmen die Kids da vielleicht nochmal mehr mit, als wenn es, ich sag mal, einfach in Anführungszeichen normale Trainer sind?
Wie meinst du mit normale Trainer? Also du meinst, ob die Coaches selber so einen Künstlerhintergrund haben oder wie?
Genau, richtig.
Okay, ja, ich denke schon, es macht sich schon sichtbar in der Qualität. Und natürlich habe ich mich auch für Coaches entschieden, wo ich weiß, ey, die haben es drauf, die könnten mit den Kids arbeiten. Und ja, ich habe halt gesehen, wie zum Beispiel, sagen wir mal, wie ein Damian Davis, sagen wir mal, einen Jugendlichen dabei geholfen hat, so, ne, auf die nächste Stufe zu kommen. So, und durch coole Songwriting-Tipps und so weiter. Und ich denke, das macht schon was aus. Also ich denke, da wird die Erfahrung einfach sichtbar. Und natürlich zieht es auch ein paar Leute, ne? Manche Hip-Hop-Heads. Es gibt auch manche Jugendliche oder, keine Ahnung, sagen wir mal, junge Erwachsene, die auch zum Beispiel solche Leute kennen. Oder, ne, oder wenn die hören, ach krass, Tomek ist da, ja, kenne ich irgendwie noch, macht was mit mir, ah ja, hier, okay, cool, ich gehe da hin. Ich denke schon, das wirkt sich positiv aus auf die Jugendlichen und zieht die Jugendlichen. Trotz gibt's auch andere, die haben also keinen großen Namen, aber trotzdem machen die super Arbeit, so, ne, die machen trotzdem krasse Arbeit. Und das eine dient eigentlich nur dazu, dass einfach vielleicht die Jugendlichen ein bisschen mehr gezogen werden. Aber das ist auch richtig gut, weil es geht allgemein darum, die Jugendlichen erstmal zu ziehen und danach, wenn sie quasi auf dem Boot sind, dann können die sehen, ah cool, ich war schon mal hier, ach was, ihr seid noch woanders, okay cool, dann gehe ich mal zu den anderen Standorten, check das mal ab, so, und genau. Ja.
Ich habe noch eine Ergänzung. Es geht bei mir jetzt auch nicht, ging jetzt bei mir nicht rein um kommerziellen Erfolg, ne? Also es muss einfach jemand sein, der seit langer Zeit bewiesen hat, dass er es sozusagen erfolgreich macht im Sinne von, er weiß, was er tut. Na, wenn ich jetzt einen Breaking-Trainer habe und der bringt den bei, ey, du darfst eigentlich nur jeden Move nur einmal machen im Battle. Das ist einfach ein Breaking-Gesetz beim Battle. Das macht vielleicht ein Foxtrot-Lehrer nicht, wenn er den Breakdance beibringt und selber nur einen Kurs in New York gemacht hat oder so. Ne? Also es ist einfach die Kultur auch mitgeben, die Regeln innerhalb der Kultur auch mitgeben. Den Leuten klar machen, ey, ein Cypher ist ein Safe Space. Ne? Hier drin könnt ihr nicht verlieren. Wenn ihr reingeht, habt ihr schon die Balls sozusagen. Und das meine ich einfach nur, dass man Leute hat, wo man weiß, die, so, das sind keine Eintagsfliegen und so, sondern die meinen, die leben die Sparte, die Kultur durch und durch. Und wenn die das wiederum Leuten den Jungen erzählen, dann fangen die Jungen an, das auch zu glauben. So, es geht jetzt nicht um rein kommerziellen Erfolg. So. Klar, das stimmt schon, das können so Legionsfiguren sein, die ziehen Leute her, auf jeden Fall. Aber eigentlich geht es mir um wirklich einfach Leute, die wirklich gut unterrichten können, die Leute abholen, die Hip-Hop-Kultur verstehen, demütig auch den Originals gegenüberstehen, also auch New York gegenüberstehen oder Amerika, der ganzen Geschichte. Wir sind Gäste in einer fremden Kultur sozusagen und das muss man auch verstehen. Also es gibt da so viel, was damit reinspielt. Nicht nur kommerzieller Erfolg, sondern das Gesamtpaket muss stimmen.
Ja, ja. Finde ich auch. Ja.
Nehmt uns doch beide gerne nochmal mit. Ich meine, diese ganzen Projekte so, es muss sich ja auch, also so nüchtern das klingt, irgendwie auch finanzieren und ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, welche Förderanträge hier und da, ihr werdet ja diverse SupporterInnen haben und vielleicht gibt es ja auch irgendwie Möglichkeiten für Leute da draußen irgendwie aktiv euch zu supporten. Also nehmt uns gerne nochmal ein bisschen mit, wie seid ihr da so aufgestellt, wie finanziert man eigentlich so eine Akademie?
Also wir wollten 2007 gegründet sozusagen von meiner Intendantin und da gab es dann einen Betrag von der Kulturbehörde, der inzwischen ein Viertel des Geldes ausmacht, den wir brauchen, um diesen Betrieb am Laufen halten zu können. Wurde bis jetzt nicht erhöht, obwohl wir tierisch gewachsen sind, muss man mal sagen. Wir haben angefangen mit auch 5-6 Kursen, jetzt haben wir irgendwie, keine Ahnung, 70 Kurse insgesamt. Und 50% bekommen wir über Spenden und durch Förderer rein. Und 25% müssen wir selber erwirtschaften, das machen wir dann über Bookings oder Produktion. Aber mal ganz knapp.
Mhm. Ist das ein Hustle?
Ja, das ist ein Hustle in dem Sinne, weil wir immer wachsen und natürlich jeder Cent mehr, den wir bekommen wollen, erstmal natürlich von der Stadt schwer ist zu bekommen. Und die privaten Förderer, die wir haben, die uns spenden, also von denen wir Spenden kriegen, da gibt es natürlich dann auch immer die Krisen, die wir alle kennen. Ne? Dann kommt plötzlich irgendwie so Ukraine-Krieg, dann gibt es plötzlich irgendwie, da kommen die alle, ja, wir haben nicht so viel Geld, irgendwie die Heizkosten sind gestiegen. Da muss man immer wieder Überzeugungsarbeit leisten, dass man doch wieder Gelder von denen kriegt. Die sind ja nicht gesetzt, die Spenden. Ne? Kann ja auch sein, dass eine Firma sagt, das ist einmalig. Wir bauen darauf eine Struktur auf und dann merken wir, okay, jetzt springen uns irgendwie die Hälfte der Förderer ab oder könnte passieren. Dann haben wir ein Problem tatsächlich. Ne? Also
Und als Geschäftsführer, ich weiß nicht, wie offen du deutlich darüber sprechen kannst, aber gerade Richtung Behörden, wie sehr hast du manchmal Verzweiflung darüber, dass Behörden nicht verstehen, wie wichtig Hip-Hop-Kultur und damit Jugendförderung für sie und ihre Arbeit wäre, die sie sich selber groß auf Fahnen schreiben, aber dann die im nächsten Jahr wieder erzählen wollen, ja, aber Budgets sind ein bisschen gestrichen und du vor Augen ganz genau weißt, was das im Bild steht bedeutet, was das im Bild steht passiert mit den Jungs, die dann keine Hip-Hop-Academy mehr kriegen und auf die Straße müssen.
Das ist echt krass, Luke. Genauso wie du sagst. Auf der einen Seite wollen die natürlich, dass wir irgendwie Programme schaffen für Jugendliche, damit die sozusagen irgendwie beschäftigt werden, was auch immer, was die sich dabei denken. Auf der anderen Seite ist die Wertschätzung der Hip-Hop-Kultur oder ich sag mal die Kunstform Hip-Hop hat natürlich nicht die gleiche Wertschätzung. Also ich weiß von Bereichen der Hochkultur, da werden ständig neue Theater gebaut. Man überlegt jetzt in Hamburg eine zweite Staatsoper zu bauen, wo ich mich frage, wieso braucht Hamburg eine zweite Staatsoper? Die andere, da wird jeder Platz schon mit irgendwie ein paar hundert Euro durchfinanziert, jede Vorstellung. Und die ganzen Stücke der Hochkultur wiederholen sich. Die demografische Entwicklung ist auch so, dass das ja so langsam jetzt die Jugend nicht unbedingt immer noch irgendwie alles nur Shakespeare sehen möchte, sondern auch interessiert an neuen Sachen. Und da ist dann wiederum, dann wird über Hip-Hop geschmunzelt. Da werden wir nicht ernst genommen. Ja, aber ihr macht doch dieses Hip-Hop, dieses Rumhüpfen. Ne? So, das ist zwar pädagogisch ganz gut, das finden wir auch toll, dass ihr es macht, aber ernst nehmen sie uns gefühlt nicht. Ich darf jetzt hier auch nichts Falsches sagen, wir werden ja unterstützt von denen. Dafür natürlich ein großes Danke. Aber man merkt einfach, dass die natürlich Hip-Hop nicht verstehen.
Ja, und das ist der entscheidende Punkt, worum es mir auch geht, dass es dann doch noch wahrscheinlich mal 5 bis 10 Jahre dauert, bis in den Entscheidergremien auch wirklich Menschen stehen und sitzen und die wirklich kapieren, was die Kultur ist, weil sie daran schon partizipiert haben. Drop, ja. Wie ist das bei dir? A, Finanzierung und B, der Hustle dahinter?
Ja, also ich arbeite halt mit Anträgen. Wir haben ja gestartet 2023 und wir wurden gefördert von Berliner Projektfonds Kulturelle Bildung. Das bedeutet, es sind extra, also quasi extra Stiftungen, sagen wir mal, für kulturelle Bildung jeglicher Art, sei es musikalisch, Theater und so weiter und so fort. Und dort bin ich schon ein paar Jahren. Also ich habe schon so quasi, wie soll ich sagen, mir so einen Namen erarbeitet und genau mit Berlin Hip-Hop Akademie, also quasi habe ich mein erstes großes Projekt quasi beantragt, schon so, wo es schon so im sechsstelligen Bereich geht. So. Und genau, und also bei uns ist halt so, wir stecken ja noch so, also wenn man uns jetzt mit der Academy aus Hamburg vergleicht, wir stecken ja noch so im Babyschuhen. Wir quasi sind vollkommen abhängig, vollkommen abhängig von den Fördermitteln. Und genau, das bedeutet Anträge schreiben und so weiter und so fort. Wir haben auch keinen Verein gegründet, ne? Also ich habe es als natürliche Person beantragt. Also das ist nicht bei jeder Stiftung möglich. Und genau, habe dann einfach quasi, ich hatte einfach diese verrückte Vision gehabt, dachte mir, ey, ich will das probieren, let's go. Und genau, und dann hat's geklappt. Und jetzt ist es halt so, jetzt dieses Jahr leider habe ich die große Förderung nicht bekommen, aber eine kleinere Förderung. Und die Jugendlichen fragen halt, ey, geht's weiter? Wie geht's? Was geht, Rob? So, ne? Die alle wollen, dass die Workshops weitergehen. Aber wir machen dieses Jahr quasi, ne, so Berlin Hip-Hop Akademie ist immer noch da. Wir wollen die Community quasi beibehalten und, genau, und sie abfangen. Und wir machen aber trotzdem so ein kleineres Projekt. So, wir machen so ein Hip-Hop-Klassik-Projekt dieses Jahr. Und genau, das nennt sich Clash of Styles, Hip-Hop meets Classic. Und jetzt ist es so, dass wir dieses Jahr anfangen, uns als Community, als Hip-Hop-Initiative beziehungsweise als, nenne es Hip-Hop-Kollektiv, Initiative, keine Ahnung, zu etablieren, wo ich sag, ey, Berlin Hip-Hop Akademie ist euer Spielplatz, kommt, wenn ich hier und da Workshops mitbekomme, ich schicke euch zu dem. Und genau, und ich kriege ja auch so oder so auch hier und da vielleicht so ein paar Booking-Anfragen. Und da habe ich mein Pool an Coaches, wo ich weiß, ah, okay, gut, für den Auftrag schicke ich dich da und da und da hin und so, ne? Und quasi so wie so Coaches-Vermittlung, Workshop-Vermittlung und so weiter und so fort. Und ja, auf jeden Fall, ich bin vollkommen abhängig von den Fördermitteln. Bei mir ist jetzt nicht, also ich kann, bei uns ist nichts mit Teilnehmergebühren und so weiter und so fort. Ich finde, die Jugendlichen, erstens haben die kein Geld und zweitens, ich finde, Kultur sollte zugänglich sein für alle, einfach für alle, vor allem für die Jugendlichen, und die sollen keinen Cent dafür bezahlen. Warum? So, es werden für viele andere Sachen, sorry auch, wenn ich sagen muss, aber für Mist und so wird Geld ausgegeben und für das, was halt was die Jugendlichen langfristig wirklich positiv beeinflussen kann. Da wird auf einmal hier und da jeder Cent umgedreht. Leider schade. Ja.
Ist bei uns auch umsonst alles. Also komplettes Angebot ist für TeilnehmerInnen frei.
Ah, super.
Total wichtiger Punkt auch dabei.
Ja. Ist aber, man könnte darüber sogar diskutieren, weil ich es auch total so finde wie du. Also wirklich, das muss einfach Jugendlichen zur Seite gestellt werden. Manchmal fehlt mir dann aber auch die Wertschätzung derjenigen, die mitmachen. Ah. Also manchmal ist es so, ja, wenn man so ein bisschen was zahlt, nimmt man es ernst. Das, was man umsonst hat, bei denen ist so, ja, habe ich doch umsonst, dann kann ich auch zu spät kommen. Also ein Freund von mir hat zum Beispiel mal in der Türkei einen Workshop gegeben, einmal mit kostenpflichtig und einmal umsonst. Der kostenpflichtige war voll und der umsonst war, da war nur einer oder zwei. Und dann hat er die danach alle gefragt, wieso seid ihr denn, habt ihr es nicht umsonst genommen? Ja, kann ja nicht so geil sein, wenn der umsonst war. Das ist aber, grundsätzlich, okay. Aber grundsätzlich ist das nur ein Punkt, du hast total recht. Kultur muss für alle gleich da sein und jeder muss sich das leisten können.
Aber ja, man kann es auch sehen wie so eine Art, ne? Also das eine verstehe ich auch, man kann es auch sehen wie so eine Art Sportverein oder keine Ahnung, wie so eine Hip-Hop-Schule, keine Ahnung, wo du monatlichen Beitrag zahlst, wo du sagst, hey, oder ne, wie eine Tanzschule. Gibt's ja auch eine Hip-Hop-Tanzschule und so, ne, wo du deine Classes hast und wo du deine Teilnehmergebühr 75 Euro zahlst und dann kannst du 2-3 Classes besuchen. Gibt's auch, ja. Ja, kann man auch verstehen, ja. Ja.
Nee, also war jetzt einfach nochmal so ein Beispiel, ne, mit der Wertschätzung. Wenn also ich finde es auch, also erstmal Kultur muss für alle zugänglich sein. So, voll. Und wenn man dann sieht, was in anderen Bereichen ausgegeben wird, auch gerade jetzt in Bezug auf Hochkultur, ist das echt total lächerlich, was in unsere Richtung fließt. Also es ist wirklich lächerlich. Es sind nur 1-2% vom gesamten Volumen, was für Geld für Kultur zur Verfügung gestellt wird. Auch heute noch, so.
Wenn man mal so, Drop, ich habe Frage an dich. Jetzt bist du quasi mit der Akademie offiziell seit 2023 am Start. Die andere da hinten in Hamburg gibt es seit 2007. Es ist ein anderer Verein, ein anderer Aufbau. Was guckst du dir am ehesten oder was würdest du dir gerne am ehesten davon abgucken, was die Hamburger da seit 16 Jahren machen? Ist es die Größe? Ist es der Umfang? Ist es Struktur? Tim schüttelt schon mit dem Kopf.
Nee, guck, ich überleg auch schon mit.
Du musst dann das Frage gleich andersrum beantworten.
So, also, ehrlich gesagt, beziehungsweise, ich, ich, Also ich finde die Größe beachtlich, also ne, wie viele Jugendliche, wie viele Leute ihr damit erreicht und so. Und genau, also ich denke, wenn es um, also es geht darum. Also was ich mir abgucken möchte ist, wenn du an Hip-Hop-Bildung denkst in Hamburg, dann kannst du nicht an die vorbei. Mhm. So, und das ist das, was ich erreichen möchte. Wenn du in Berlin bist, du musst an uns denken, wenn es darum geht, wenn du dein Kind irgendwo hinschicken willst. So, weißt du, wir wollen, weißt du, das ist das halt. Und das ist voll krass, das ist so krass. Ich hatte die Vision gehabt, Berlin Hip Hop Akademie, und ich kannte euch noch gar nicht. Und dann hat mir jemand einen Link geschickt, hat mir eine Insta-Seite geschickt. Er meinte, hey Bro, ich habe den Antrag schon rausgeschickt, Berlin Hip Hop Akademie, so. Und dann hat er mir einen Link geschickt an eine Instagram-Seite. Ey, willst du es vielleicht nicht doch umändern? Es gibt schon so Academy und so in Deutschland. Guck mal, die aus Hamburg, die heißen Academy, und hier Hip-Hop Academy Hamburg und so. Und da habe ich mir gesagt, ist doch krass, ist doch erstens Bombe. Überall müssen es Akademien, Hip-Hop-Akademien müssen es sein. Und da habe ich gesagt, weißt du was? Ich bin Berlin-Dicker, weißt du? Wir sind Berlin, so, weißt du, ich meine? Hamburg ist Hamburg, Berlin ist Berlin. Und überall ist Hip-Hop, weißt du, ich meine, wir sind doch so oder so, weißt du, alle zusammen. Und ich, deswegen habe ich nicht von meiner Vision quasi, ich habe meine Vision da nicht abgeändert oder so, sondern ich hatte einfach diese Vision beibehalten. Und da habe ich mir die Website angeguckt, dachte mir so, wow, krass, so heftig, also auch eure Online-Präsenz, also richtig gut. Und genau, wenn man jetzt irgendwo Hip-Hop Hamburg oder irgendwie Bildung eingibt oder so, dann, ne, man kommt direkt dahin, und das ist quasi die erste Adresse. Und guck mal, wie lange die das machen, und man sieht halt einfach so, wenn es eine Eintagsfliege wäre, dann wäre vielleicht nach ein paar Jahren, vielleicht 2-3 Jahren, dann wäre weg oder so, aber das ist schon Legende, das ist schon krass, das ist schon so Legendenstatus, so was die gemacht haben. Und ich bin wirklich froh, ich wäre froh darüber, noch von euch zu lernen, Tim. Weißt du, ich meine? So, ne, ja, zu gucken.
Gegenseitig.
So, weißt du?
Und genau das ist das Spannende. Was kann man denn als Hip-Hop-Akademie nach 16 Jahren und einer Institution und Kulturpalast und Häusern und ganzen, also es ist ja mehr als einfach nur, du machst in irgendeinem Jugendzentrum irgendeinen Kurs, sondern ihr habt ja ein ganzes Theater mit aufgebaut. Ihr seid an den Hochkulturstellen, Kampnagel, die jedes Jahr mit Veranstaltungen. Was kann man denn dann wiederum von so jung, wild and free aus Berlin lernen?
Ja, das ist ja, was ich ursprünglich meinte, weil wenn du mir jetzt deine Geschichte erzählst, so, oder, dann die Hip-Hop-Kultur kann nur wachsen, wenn sie aus sich raus selbst heraus entsteht. Und die entsteht in den Jugendzentren, in den Heimen für Geflüchtete, für wo sich die Jugendlichen aufhalten. Und ich habe auch ganz viele Freunde, Bekannte aus der Hip-Hop-Szene, die nicht bei uns sind, aber auch irgendwie kleine Workshops geben. Dallas zum Beispiel, ne? B-Boy Dallas oder so, der macht auch ganz viel, ist super aktiv. Es gibt im Trockendock ganz viele Sachen von TänzerInnen, die da Battles machen. Das unterstütze ich genauso, weil das echte, reale Leute sind. Ich unterstütze nicht, wenn jetzt irgendeine Marke kommt und irgendwas fake aufbaut, weil Hip-Hop gerade hip ist. Ne? Dann sage ich, ey, nee, wir sind Hip-Hop-Community, ist eins, wir sind gehören zusammen. Und Berlin war schon immer Berlin. Ich werde niemals eine Hip-Hop-Akademie in Berlin aufmachen. So, du wahrscheinlich nicht in Hamburg. Ne? Dann tauschen wir uns lieber aus. Und wenn ich jemanden habe, sagt man, lass doch mal Coaches austauschen oder wir kommen mal mit unseren Students zu euch und wir machen mal ein Stück zusammen. Das ist sozusagen, wir brauchen nicht gegeneinander, das ist nicht Hip-Hop, ne? So. Und deswegen ist das alles voll cool. Ich bin damit cool. Und wir können immer nur davon lernen, indem wir gucken, wo kommt Hip-Hop her, und egal, was für eine Struktur wir hier aufbauen, davon müssen wir uns auch immer wieder befreien und sagen, ey, Hip-Hop ist trotzdem ein Mensch, das ist eine Kultur zwischen Menschen. Ne? Ich finde, ich habe hier angefangen und war am Anfang so, oder vorher auch schon immer so Academy und Hip-Hop, das darf ja nicht schulisch, nicht wieder das Gefühl der Schule hier reinkriegen, dass es alles ein Zwang ist. Hip-Hop ist kein Zwang. Ne? Und deswegen war ich erst ein bisschen kritisch und dann erst gemerkt, okay, aber wir haben ja auch Regeln im Hip-Hop, also wir müssen ja auch Disziplin, Pünktlichkeit, Respekt, all solche Sachen, die kann man ja vermitteln, ne? Die muss man den Jugendlichen auch mit auf den Weg geben. Deswegen finde ich den Namen Academy inzwischen völlig okay, weil echte Hip-Hop-Leute das unterrichten, aber bin immer am Gucken, wo passiert noch was Hip-Hop-mäßig. Also wo, und das ist in Hamburg auch nicht hier bei uns im Haus nur, hier trainieren wir zwar, aber die Hip-Hop-Schaffenden, die sind ja überall, die sind in den Clubs, die gehen auf Tour, machen es gibt hier Open-Mic-Sessions, ne? Die TänzerInnen machen richtig viele kleine Community-Battles überall, und eigentlich da sind wir dann vor Ort. Ne, wir trainieren ja an 43 Standorten sozusagen. Das ist wirklich, also Heim für Geflüchtete, wo Leute aus Syrien sind, so ein 11-jähriger Junge neulich so ein Rap-Stück gemacht, der ist halt ein Jahr hier auf Deutsch. Also ich habe gesehen, das habt ihr alle noch nicht gesehen. Ich hatte Gänsehaut. Weißt du, was ich meine? Der hat so seine Geschichte. Und das ist Hip-Hop, da zu sein, bei denen zu sein und das mitzuerleben. So. Da ist jetzt diese Struktur gar nicht so wichtig.
Eine Frage, ihr habt eigene Räumlichkeiten, ne?
Ja.
Okay, also da, ne, das ist auch natürlich, also ne, für mich irgendwann mal ein Ziel, irgendwann mal eigene Räumlichkeiten zu haben. Sonst natürlich sind wir in vielen Jugendeinrichtungen unterwegs, das ist auch super. Ja. Man holt alle Jugendlichen zusammen, aber irgendwann so ein eigenes Headquarter zu haben, quasi ist schon cool, Endlevel. Ja.
Ja. Ja, weil man sozusagen da ja wirklich so ein, ich sag immer so Hip-Hop-Haus, ne, das soll doch, wir sind doch offen für alle. Also hier kann doch jeder reinkommen und du kannst erstmal mitmachen, wo einfach wirklich im sicheren Raum Hip-Hop praktiziert werden kann, wo wir sozusagen hier die Rahmenbedingungen geben. Das ist natürlich super geil. Davon habe ich mein Leben lang auch schon geträumt.
Ihr erinnert mich an meine Kollegen aus Bern. Ich habe voll vergessen, eigentlich hätte man die auch dazu einladen können. Und zwar das Hip-Hop Center Bern. Die sind auch alte Hasen, machen auch das schon seit, keine Ahnung, fast 20 Jahren oder so. Und mit denen hatte ich letztens einen Austausch gemacht. Also wir hatten so einen Berlin-Bern-Austausch. Also letztes Jahr waren die bei uns mit ihren MCs, Tänzer und Producern. Und dieses Jahr fahren unsere Jugendlichen nach Bern. Und wir machen einen Austausch, genau. Aber die haben auch eigene Räumlichkeiten, sind super vertreten in Bern und so, also richtig stark. Ey, wir müssen auch mal einen Austausch machen, Berlin-Hamburg-Austausch.
Unbedingt, voll. Also ich bin echt oft in Berlin, hab da ja auch meine Leute und so, und mit denen ich so irgendwie bekannt bin. Sehr gerne. Ja, wir haben hier zwei Häuser. Wir haben eins in Quellstedt, eins in Harburg, also eins im Süden, eins im Osten von Hamburg. Und wir haben hier, glaube ich, 5 Tanzsäle, ein Musikstudio, nicht sehr groß, aber es ist ein Studio da und auch so Seminarräume. Also das ist schon ziemlich gut ausgestattet hier, muss ich sagen.
Cool. Wenn
das hier allein schon dazu führt, dass ihr mal gemeinsam, also dass ihr mal zusammenkommt, so, dann haben wir hier schon eine Menge geschafft. Und dann ist es vor allen Dingen auch einer der großen Teile des Kampfes, den wir ja alle so ein kleines bisschen haben, als Vertreter der urbanen Kultur, der Hochkultur, weiterhin gegen Schienbein zu treten und nicht nur für Sammy Deluxe Alben machen zu lassen, die so klingen, sondern auch dafür zu sorgen, dass irgendwann die kompletten Generationen es übernehmen. Und das ist ja ein bisschen dein Thema, ne? Also Tim, du bist im Epizentrum von all dem und vor allen Dingen zwischen diesen Welten. So. Ja. Gib uns mal einen Statusbericht aus dem Hamburger Spenderadel. Wie gut sind wir mit urbaner Kultur bei Freunden der Hochkultur mittlerweile angekommen gesellschaftlich?
Hip-Hop ist ja hip. Also man sieht ja, es gibt ja ein Image für Firmen, ne? Und da stürzen sich ja wirklich viele auf Hip-Hop. Also viele Leute kommen zu uns, geben uns Geld und wollen dann ihr Image verjüngen, aber haben Hip-Hop eigentlich nicht verstanden und haben nicht eine Wertschätzung. Also ich habe mit Leuten zu tun, die sagen, ey, ich gebe dir jetzt 3.000 Euro und dann wollen die einen Auftritt und wollen aber keine Gagen zahlen, zum Beispiel. Und ich so, okay, du machst jetzt mit deinen reichen Leuten eine Veranstaltung. Ihr habt ein Dev's Catering, ihr habt eine PA, ihr habt irgendwie Security, ihr habt alles da. Kostet alles Geld, aber für meine Hip-Hop-Tänzerin willst du kein Geld ausgeben? Ja, das ist doch Promo, das ist doch für die doch eine Möglichkeit. Und das ist für mich keine Wertschätzung. Dann sage ich so, nee, du hast es nicht verstanden. Du hast mir zwar mal 2.000, 3.000 Euro gespendet, kannst du gerne wieder haben, aber das ist nicht cool. So, und aber um es mal kurz zu machen, meine Chefin oder die Vorsitzende Dörte Inselmann, die ist Profi da drin. Ich komme ja aus der freien Wirtschaft, aus der Musikwirtschaft sozusagen und bin
das
hier reingekommen.
Das muss ich übrigens bestätigen, Alter. Die macht das seit 16 Jahren und die ist so weit weg. Das war früher schon so weit weg eigentlich von mir, wie es auf dem Papier. Aber die hat so verstanden, wofür sie da kämpft und ist so stark da drin, diese Türen zu öffnen. Da war ich damals schon immer beeindruckt.
Die ist wirklich in Politik sozusagen, das kann die, ne? Und da ist sie sozusagen, das habe ich nicht, das ist nicht mein Verdienst hier in diesem Haus, sondern wir haben eine Fundraising-Abteilung, da sitzen richtig irgendwie 5, 6 Leute, die den ganzen Tag Anträge schreiben, auch noch genauso wie du, Drop, oder irgendwie versuchen, Spenden zu generieren. Und da sind die wirklich hier von Anfang an, seitdem ich hier bin, super aufgestellt. So.
Ja, krass, 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 krass.
Aber auf der anderen Seite muss ich ja wieder um einmal noch zu Drop sagen, ja, aber die Ausschöpfung ist hier noch nicht so richtig passiert bei uns. Das soll jetzt auch noch kommen, dass man eine Labelstruktur aufbaut, dass man auch mal die hier was lernen, auch begleitet, wenn sie fertig sind mit dem letzten Level. Also du hast ja selber auch, wir haben ja die Masterclass sozusagen. Das ist so ein, das soll irgendwann mal eine staatlich anerkannte Ausbildung werden, damit auch Hip-Hop-Kultur, also KünstlerInnen sozusagen die gleichen Rechte haben wie andere StudentInnen, halt BAföG kriegen, HVV-Tickets irgendwie gesponsert kriegen. Und ich weiß nicht mehr, worauf ich hinaus wollte, aber da hast du ja auch schon Workshops gegeben zum Beispiel, ne? Also das gesagt, mir eine ganze Backspin-Workshop-Reihe, dass du den Leuten das näher gebracht hast.
Ja, und es ist ja alles so ein bisschen das, also die Hoffnung, dass wir mit der urbanen Kultur bei Leuten durchsteigen und die verstehen, was das Ganze hier ist, damit wir in der gesellschaftlichen Mitte ankommen. Jetzt ist Berlin eine urbanere Stadt, vielleicht auch an dem Stellen ein bisschen wilder, ein bisschen rauer. Rafa, hast du das Gefühl, du stößt in Gesellschaften durch mit dem, was du da machst, die bisher noch keine Berührungspunkte dabei haben? Oder ist Stufe 1 bei euch etwas einfach für die Community machen?
Ja, ich denke mal, also es ist schon schwierig, da irgendwie durchzubrechen. Zum Beispiel habe ich meinen Antrag irgendwo gestellt, will jetzt nicht den Namen nennen, aber die waren schon ein bisschen Etepetete drauf, so, und da war anscheinend die Hip-Hop-Kultur nicht so angesehen. Und mein Ziel war das halt, dieses Clash of Styles-Projekt, was ich jetzt mache, im kleineren Rahmen, quasi größer zu gestalten, so richtig mit einer Show am Ende und mit einem Live-Album aufnehmen und so weiter und so fort und mit Musikvideos drehen und so. Aber man merkt halt irgendwie, ich weiß nicht, also wir haben eine Absage bekommen und man merkt, ich weiß nicht, man bricht dann nicht so leicht durch. Bei den anderen, die so eher so kulturelle Bildung im Hintergrund haben, die quasi deren Fokus die Jugend ist, die feiern das, die sagen, ey, voll cool, für die ist es nicht wichtig, wie viele Leute du erreichst und wie innovativ du in der Musikszene sein wirst, sondern wie viele Jugendliche erreichst du, was ist dein Impact auf die Jugendlichen so. Und genau, und da ist das Herz ähnlicher, so, also mit quasi, bist also mehr vereinbar mit meinem Herz, so. Und deswegen, ja, sind wir jetzt erstmal da auf der Stufe, wo wir sagen, hey, ich will da sein für die Community, ich bin Ansprechpartner, die sollen zu mir kommen und genau, und ich möchte natürlich die Jugendlichen und die jungen Erwachsenen weiter begleiten auf ihrem Weg als Newcomer zum, sagen wir mal, zum reifen Künstler, zur reifen Künstlerin. Genau, deswegen, ja, es ist schon eine, wie soll ich sagen, wir sind gerade im zweiten Jahr, wir machen ja noch weitere Erfahrungen, mehr kann ich dazu erstmal nicht sagen. Vielleicht müssen wir nochmal ein, zwei Jahre nochmal abwarten und dann erzähle ich dir nochmal.
Fakt ist ja, du wirst mit ziemlicher Sicherheit dann von Janik auch wieder eingeladen werden, denn das ist ja ein Thema, wo wir natürlich dafür sorgen werden, dass wir dem immer Licht und Gesicht geben. Denn, und das ist so ein bisschen Überleitung in Richtung dein Thema, Drop, das wir auch noch heute mit unterbringen wollen. Denn du hast ja so ein bisschen auch über einen Punkt gesprochen, der ja sehr viel, also eigentlich ein tragischer Moment, den jeder in seinem Leben hat. Aber dann auch die Kraft, die diese Kultur hat, weil also Musik selber natürlich seine Möglichkeit besitzt, Menschen in tiefen und schweren Phasen zu helfen, die Kultur da aber nochmal eine andere Verbindung schafft, glaube ich. Und es ging dir darum, mal ein bisschen über Trauer zu sprechen. Kannst du mal kurz erklären, was dein Ansatzpunkt ist und worüber wir sprechen wollen?
Es ist ein aktuelles Thema, was mich zurzeit so schockiert hat, und das Thema ist halt sehr, sehr frisch. Gestern kam, beziehungsweise wurde die Meldung gemacht, dass Presto, beziehungsweise Martin Wenzel verstorben ist, aufgrund von Krebs. Und das ist einfach so krass, weil das ist, beziehungsweise, das ist ein langjähriger Rapper-Mittwoch-Kollege gewesen. Natürlich waren wir keine Best Friends oder so, aber wenn man sich getroffen hat, da war immer Respekt, da war immer so, man hat den anderen wertgeschätzt und lustigerweise war er der, also als ich meinen ersten Champion-Titel geholt habe bei Rapper Mittwoch, war ich mit ihm im Finale und er hat es mir nicht leicht gemacht damals und ja, und ich dachte mir halt als Thema, einfach möchte ich es erwähnen, um einfach ihm nochmal Tribut zu zollen und auch in dem gleichen Sinne nochmal mein Beileid auszusprechen an die Familie und den engsten Kreis. Genau, und da denke ich mir, weil er hat auch bevor er gestorben ist, hat er auch so viele Songs gemacht, die so motivierend sein sollen, ne? So, er hat ja so irgendwie Songs wie Du schaffst das oder was hat er noch? Genau, also er hat krasse Songs gehabt, die sagen wir mal, die anderen Leuten, die auch in seiner Situation sind, Mut geben sollten. Und das war, also wie soll ich sagen, es war wirklich beachtlich zu sehen, wie er mit dieser Situation umgegangen ist. Und er hat ja seit 2-3 Jahren damit gekämpft und was ich so halt so nebenbei mitbekommen habe. Und lustigerweise, ich wollte ihn mal besuchen gehen, einfach mal, ne, auch wenn man nicht so viel Kontakt gehabt hat, aber dachte mir so, ey, ich hatte irgendwie auf dem Herzen gehabt, einfach ihn besuchen zu gehen. Und das kam nie dazu. Und das finde ich halt echt, echt traurig. Und ja, und dadurch, dass das Thema jetzt so frisch ist und ich als langjähriger Rapper-Mittwoch-Kollege von ihm wollte einfach ihm quasi, dass er nicht in Vergessenheit quasi gerät, sondern ihm einfach hiermit Tribut zollen.
Ja, voll schön. Ja, krass. Beileid auch von mir an die Familie.
Das ist nie leicht, ne? Und nee. Ja. Ich glaube aber, jeder von uns hat auch wahrscheinlich mit irgendetwas aus dieser Hip-Hop-Geschichte und dann auch mit Musik verbunden irgend so eine tragische Erinnerung, die mit sich rumträgt. Ich habe sie auf jeden Fall. So, also es gibt auch bei mir dadurch ehrlicherweise so 1-2 Songs, die, und irgendwie habe ich das Gefühl, dass da auch Hip-Hop-Songs nochmal eine andere Tiefe haben als so ein Pop-Song, der vielleicht auch mal auf einer Beerdigung läuft und eine gewisse Melodramatik hat, dass die Tiefe der Zeilen und die Seele, die in Songs steckt, dass man die nochmal einmal mehr und härter spürt, wenn es dann selber darum geht, einen Trauer zu verarbeiten. Das habe ich in meinem Leben auf jeden Fall schon hautnah, knallhart zu spüren bekommen. Und es ist auch das, was mich sehr tief runtergezogen hat mit, aber auch mir dementsprechend noch umso mehr Kraft gegeben hat. Und was dazu führt, dass ich bis heute damit auf ewig Dinge verbinde. Also ich fühle das 100% und natürlich auch totales Beileid dabei. Aber es ist das Schöne an der Kultur, oder? Also dass sie am Ende des Tages einem diese Räume gibt, dass man bei aller Tragik trotzdem irgendwas hat, an das man wieder glauben kann.
Ja, voll. Ich habe bei dieser ganzen Geschichte, musste ich direkt an die Tape-Fabrik letztes Jahr denken, Nico, als für Lord Folter die Schweigeminute da abgehalten wurde. Und das war auch so ein Moment, wo ich auch gedacht habe, so, boah, krass, also so scheiße diese Situation ist und so traurig das alles ist, so dieser Moment da vor der Bühne, wo dann irgendwie alle zusammen dann halt irgendwie innegehalten haben, seine Musik gehört haben, so, das war schon einfach krass zu sehen, was man da so für eine Kraft draus schöpfen kann, irgendwie so pathetisch das jetzt auch irgendwie klingen mag. Deswegen, ja, das ist schon was Musik, was Hip-Hop da so geben kann, schon mal sehr, sehr schön zu sehen. Macht immer Hoffnung in solchen Situationen, weil es dann ja leider auch irgendwie doch zu oft passiert. So, keine Ahnung, es war jetzt noch gar nicht so lange her von Dead Dog die Meldung, so, das ist ja immer, irgendwie immer scheiße, wenn sowas passiert einfach.
Ja, macht doch vor Hip-Hop keinen Stopp. Wir hatten zum Beispiel auch einen krassen Moment, als unser liebster Kollege Hanse Knaller gestorben ist, Jemmy, vor 3 Jahren, da gab es dann einen. Das war auch wirklich richtig krass. Und da waren so 800 Leute auf so einem Trauermarsch durch Altona und alle haben immer Yammy, Yammy. Also ich hatte, glaube ich, noch nie so krass Gänsehaut gehabt. Drop das für dich. Es war auch ein Hamburger Rapper. Der hat am Ende auch im Haus 3 sozusagen sich für Jugendliche gekümmert, die wirklich extrem aus prekären Situationen gekommen sind. Also sich komplett aufgeopfert für die. Der hat auf der Altona immer die Hip-Hop-Stage gemacht. Auch in Zeiten, als Hip-Hop nicht den großen Hype erlebt hat. Ist aber so zwischen 2007 und 12 und 13. Und der ist gestorben und da sind alle gekommen aus Hamburg, wirklich alle. Und haben ihm Bilder gemalt und wir sind durch ganz Hamburg gegangen. Also Und das war wirklich extrem krass. Für, auch die hatte zwei junge Kinder mit der Frau, auch dass die das sehen, ey, für den Vater, ne? Die haben da, also es war sozusagen für die, glaube ich, auch total krass, nochmal so, okay, ey, mein Vater hat echt Leuten was bedeutet. Sein Hip-Hop hat den Leuten echt was gegeben. So. Und das ist natürlich dann irgendwie schön, aber natürlich, wie du auch meintest, trotzdem natürlich auch ein krasser Moment, ne? Irgendwie so.
Wie baut man da jetzt eine Brücke?
Ja, gar nicht so leicht.
Nee, aber es bleibt vielleicht ein letzter Wunsch an euch beide. Mit den Rollen, die ihr da habt und mit den Arbeiten, die ihr da jeden Tag leistet, was ist so das persönliche Ziel? Schwierige Frage. Drop, Tim. Mal abgesehen von den Reden rund um die Akademie selber und dem Wachstum und dem...
Das persönliche Ziel?
Das ganz, ganz persönliche Ziel dabei.
Also... Die Sache ist, ich kann mal kurz den Anfang machen, also das persönliche Ziel ist, die Sache ist, ich bin halt auch, wie soll ich sagen, das hat auch mit meinem Glauben zu tun, ich bin halt auch geistlich gesinnt, beziehungsweise auch so spirituell unterwegs, also ich bin halt Christ und ich glaube einfach, also mein persönliches Ziel ist es einfach, mit den quasi von Gott gegebenen Talenten die Welt quasi langfristig zu transformieren. Und das ist so mein persönliches Ziel quasi. Die Welt zu zeigen, dass es einen Gott gibt, der sie liebt und dass in jedem ein Talent steckt, quasi diese Welt zu einem besseren Ort zu machen. Das ist mein persönliches Ziel. Ja. Und ich möchte, dass mein Leben ein Zeugnis davon gibt. Ich möchte, dass wenn Leute auf mein Leben schauen, dass die sehen, krass, okay, ich glaube, dass es einen Gott gibt und ich glaube an das, was in meinem Leben liegt. Ich sehe diese Talente und ich möchte das zum Guten verwenden. Ich möchte andere Menschenleben positiv beeinflussen. Und ich möchte quasi in meiner Berufung laufen. Das ist es. Das ist mein persönliches Ziel. Ein Pastor hat mal gesagt, es gibt der beste Ort, wo man sein kann, ist quasi im Willen Gottes zu sein. Und das ist was ich für mich mitnehme. Natürlich für die jetzt nicht geistlich unterwegs sind und so, ne, die können nichts damit anfangen. Aber das ist quasi so, das ist jetzt personal. So, das ist so, du hast nach einem persönlichen quasi, das ist jetzt richtig. So personal. Das ist Robert, ja. Was, den du jetzt reden hörst. So, das ist so personal, mein Herz. So, ja.
So cool. Voll gut. Ja, bei mir, aber ich kann es gar nicht so genau auf den Punkt bringen. Es gibt da natürlich mehrere Sachen, die mir jetzt aber auch erst sozusagen aufgefallen sind, seitdem ich hier arbeite. Also ich kann nicht sagen, dass ich deswegen hierher gekommen bin. Ich habe nach Eimsbusch gefühlt 20 Jahre lang war ich selbstständig. Ich war nicht einmal im Urlaub. Nicht einmal, habe immer weiter geraucht. Es ging immer um mich selbst die ganze Zeit. Ich habe ja Partys veranstaltet, um die 1000 Stück, Festivals gemacht. Und ich musste immer aus mich selbst heraus sozusagen die Leute überzeugen. Und nach der 1000. Party dein Homie zu sagen, ich mache eine geile Party, ist das Fetteste, was du jemals gesehen hast, ist irgendwann ein bisschen durchgenüdelt, die Nummer. Und bin hierher gekommen und habe gemerkt, das ist sich mein Fokus. Natürlich habe ich mein Leben zu leben, meine Familie, ich muss Geld verdienen, aber der Fokus von mir weggeht auf andere und zwar auf die nächste Generation. Das ist für mich die derbste Befreiung gewesen. Ich gebe selber Workshops zur Musikwirtschaft. Ich habe viele Fehler gemacht auf dem Weg, habe aber auch ein paar Sachen richtig gemacht und das gebe ich wieder. Und ich sehe da so 16 bis 20-Jährige, die das aufsaugen, die wirklich dieses wissen wollen. Und das ist nach 4 Stunden, die so, ey, hör nicht auf, erzähl weiter. Weil ich kann wirklich Geschichten erzählen. Ne? Also Nico, du kennst ja auch ein bisschen, du weißt es, ne? Was alles passiert ist, auch bei Eimsbusch. Ne? Wir haben ein Label gegen die Wand gefahren, sind wieder aufgestanden, haben wieder andere Sachen gemacht. Und davon einfach zu erzählen und wirklich dieser nächsten Generation mitgeben, das tut derbe gut. Das ist so, vielleicht soll jetzt nicht von oben herab klingen, aber es ist so geil. Es braucht jemand dieses Wissen, was ich, also meine Erfahrung kann jemand nehmen und kann hier einsteigen und nicht da, wo ich bin. Und das ist erstmal befreiend, das ist ein geiles Gefühl. Und wenn ich dann irgendwie sowas sehe, wir machen die Gala auf Kappnagel und da sind die ganzen Levels von den kleinen bis den großen, die stehen da und es passiert, das, was wir gedacht haben, dann ist so, dann weiß ich, warum ich das mache. Also wirklich so. Und der zweite Punkt, den ich hier erst gemerkt habe, ist, den ich selber schon immer gemerkt habe, ist, ich hätte mit dem, was ich gemacht habe, nicht bei Siemens Projektleiter werden können. Also ich habe es nämlich nie zugetraut. Es ist erstmal für mich inhaltlich total unrelevant, also in der Stahlindustrie jetzt zu sitzen und irgendwie so ein Projektleiter zu sein, sondern ich glaube auch, dass in der Gesellschaft, das kommt nochmal zur Wertschätzung, hätte ich mich irgendwo beworben bei so einer ernstzunehmenden Firma, sage ich mal, die aus der Schwerindustrie kommt, die gesagt, was haben Sie gemacht? Hip-Hop? Also es ist auch gar nicht so leicht sozusagen drüber, über den Hip-Hop-Kosmos hinaus, damit irgendwo zu punkten. Das ist immer noch so, ja, ihr habt euren Spaß gemacht, ne? Also selbst in der Familie, das nehmen das Leute nicht zum Teil nicht ernst, so, ne? Und das ist, wenn ich das jetzt sehe, sozusagen, schaffen wir es, wollen wir es hier echt schaffen, dass die KünstlerInnen gleichberechtigt zu allen anderen Künstlern sind. Es gibt nicht die Hip-Hop-Kunstform, es gibt Kunst oder keine Kunst. Und das möchte ich, dass das in der Gesellschaft ankommt. Dass wir wirklich irgendwie einen Studiengang haben hier, wo Leute abgesichert sind, BAföG kriegen, wie alle anderen auch. Wir haben Franklin zum Beispiel, ne, einer der krassesten Tänzer weltweit, hat schon Battles gewonnen in Südkorea und überall macht choreografiert Theaterstücke in Kopenhagen. Der ist nicht in der KSK. In der Künstlersozialkasse, der ruft da an, was machen Sie? Ja, Hip-Hop, die lachen ihn aus. Ja, das Rumtoren oder was meinst du? Und der ist nicht in der KSK. Und ich glaube, wenn du jetzt beim Bundesjugendballett ein Jahr eine Ausbildung machst, bist du automatisch in der KSK. Und das ist für mich sozusagen mein Auftrag, den ich hier so fühle, wo ich sage, so Leute, das sind Mirko Maschinen, Alter. Mirko Maschinen ist der krasseste Handwerker, den es gibt wahrscheinlich mit seinen Händen. Ne? Der DJ muss jetzt auch um jeden DJ-Job gucken, wie er den kriegt. Wäre vielleicht Handwerker geworden, würde er jetzt irgendwie 5.000 Brutto verdienen im Monat. Also einfach diese Wertschätzung in der Gesellschaft, so, dass man die irgendwie Hip-Hop nicht nur immer als Feiersparte sieht oder Rap-Stars, sondern alle, die damit was zu tun haben, dass die auf voller Ebene wahrgenommen werden und ernst genommen werden. Das ist so mein persönlicher Auftrag dann daneben.
Ja. Punkt. Danke für eure Arbeit. Das ist das Entscheidende schon mal. Und haltet uns auf dem Laufenden, lasst uns in Kontakt bleiben, dann werden wir auf jeden Fall weiter versuchen, auch den Raum hier dafür zu geben, dass man sieht, was ihr da macht. Und es werden sich bestimmt an einer oder Stelle auch noch weitere Möglichkeiten geben, zusammenzuarbeiten. Und wenn dann am Ende da gute Leute dabei rauskommen und dann sie sich in der Rapmusik betätigen und Bock darauf haben, dort gute Sachen zu machen, dann machen sie Songs, die werden dann gut und wenn sie gut sind, kommen sie in unsere Playlist. Oh,
ja, ja. Stark, Nico.
Stark. Überleitung, nice. Überleitung, sein Vater. Herzlichen Glückwunsch. Thank Batsman is Friday heißt die Playlist, jede Woche. Tim, wenn du deinen nächsten Song raushaust, stehen die Chancen gut, dass du da auch stattfinden wirst, wenn du Yannick von der Qualität dieser Songs überzeugt hast. Aber der
Tat also ist ja können wir theoretisch, also können wir theoretisch auch unser Sampler weitergeben und dann hört es euch mal an.
Aktuelle Release-Singles sind immer der Punkt, den wir brauchen. Das ist
der Credo. Zweite Sampler kommt.
Ja, genau.
Ah, wenn das, okay, dann da, okay, gut.
An dem cool. Freitag, an dem es kommt, kann es in dieser Playlist landen. Das ist die einzige Regel, die das Ganze hat. Cool. Und jede Woche dürfen wir uns 3 Songs auswählen. Yannick 3, ich 3. Ich fange mal wieder an, ne, weil ich gerade so eine Überleitung gemacht habe.
Ja, ja.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist total interessant, weil von deinen 3, die da kommen, hätte ich 2 auch genommen. Aber irgendwie habe ich diese Woche, das ist ja dann schon auch immer so ein bisschen, das ist ja geleitet auch von dem, was in meinem Alltag um mich herum passiert. Und deswegen war es relativ logisch, dass ich diese Woche diese Songs genommen habe. Ich weiß gar nicht, warum bei dem zweiten, aber egal. Pimpf hat einen neuen Song rausgebracht, heißt Mitchell Weiser. Das Ganze ist quasi auch der Inhalt unserer ersten Folge Backspin Grounds, die ihr auf YouTube gucken könnt. Format, das Pimpf und ich habe jetzt machen, wir werden die Grounds dieser Welt erobern. Und der erste war das Weserstadion und wir haben Mitchell Weiser besucht. Und Mitchell Weiser hat T-Shirts unterschrieben und es war eine wunderschöne Reise. Es hat sehr viel Spaß gemacht und nur der Beginn noch einer wunderbaren Reise, die da folgen wird. Der Soundtrack dazu findet ihr bei uns in der Playlist. Zweiter Song und ich habe das Gefühl, es wird gerade, Janik, habe ich irgendwas nicht mitgekriegt oder gibt es da draußen irgendwie so den Plan, quasi das 2008er Peter Fox Album jetzt einmal komplett durchzufeaturen und zu neu interpretieren? Bad Moms J, Alles glänzt, von Jumper produziert, von Alles neu, Peter Fox 2008 als Hook gesampelt. Die Nummer ist gut.
Mhm.
Und es gibt so viel auch immer, was ich gar nicht immer so verstehe. So Menschen, die und allen immer so viel so kritisieren. Du kannst nichts sagen, Digga, ist einfach von ihr. Starke Performance. Gute Nummer. Geht richtig nach vorne. Und es ist zu naheliegend, weil Bad Moms J gehört zu den Stars und ich versuche ja schon auch gerne hier immer mal so ein bisschen auch den Untergrund zu positionieren. Aber diesmal war es einfach nicht möglich, weil einfach die Nummer super gefallen hat und Alternative wären 2 gewesen, die du hattest, aber ich habe ehrlicherweise schon fast gedacht, dass du die nimmst. Deswegen war es so. habe ich dir das mal gelassen. Okay. Und dritter Song ist nämlich auch eher aus dem oberen Regal Und das aber auch ein bisschen aus Liebe. Tour und Tarek von KIZ mit Niederlande.
Ah, war super.
Großartige Nummer. Großartige Nummer. Tour. Ja. Nur Liebe für Tour und in der großen Hoffnung, dass ganz viele Menschen endlich mitkriegen, was er da macht. Und das klingt so falsch, es so zu sagen. Und trotzdem, ich meine, wir haben gerade bei Hall of Fame Grau gefeiert und irgendwie hängen da trotzdem noch keine Platin-Solo-Alben von ihm an der Wand. Wird höchste Zeit. Ob diese Single dazu führt, weiß ich nicht. Meine Empfehlung diese Woche, Niederlande. Und lass ich weg. Weil eigentlich hatte ich einen anderen Gedanken dabei, aber den lasse ich weg. Machen wir irgendwann anders. Was hast du
gehabt? Na gut, mache ich weiter mit meinen Songs. Song Nummer 1, ja, bestimmt einer, den du auch gepickt hast. Ich dachte eigentlich, den nimmst du auch und war irgendwie glücklich, dass du ihn mir überlassen hast. Shogun, Hunger, habe ich mir ausgesucht.
Wäre zu naheliegend, wenn ich den auch noch genommen hätte.
Ja, aber der ist halt geil. So, der ist super persönlich.
Ja, nehme ich Shogun, ja. Nee.
Also Hunger, super, super persönlicher Song. Es geht um schlaflose Nächte und den Stress der letzten Jahre, den er sich da von der Seele schreibt. Ja, richtig gutes Ding, habe ich mir sehr, sehr gerne angehört. Song Nummer 2 habe ich mich auch sehr drauf gefreut. Unter einer Sonne von Ramsey ist das Intro zum kommenden Tape von ihm und ist, glaube ich, ungefähr eine Minute, also der Song an sich knapp über 2 Minuten, eine Minute davon lang Intro, also passiert eigentlich gar nicht so viel, aber ich fand ihn trotzdem sehr, sehr geil. Ich bin auch echt, Ramsey mag ich sehr gerne, ich bin gespannt, was da kommt. Finde ich immer sehr, sehr eigenen und sehr wiedererkennbaren, uniken Sound, deswegen mein 2. Song und der 3. ist eigentlich das komplette Gegenteil, der hat nämlich gar kein Intro. Elif, Trendsetter, der sofort reinstartet, ohne groß Intro, es wird direkt losgerappt und einfach eine sehr erfrischende, coole, entspannte Nummer, habe ich gehört, fand ich richtig gut, habe ich deswegen einfach mal mitgenommen, kann man sich sehr gut anhören. Meine 3 Songs von dieser Woche.
Sehr schön, finde ich gut.
Bunte Mischung auf jeden Fall, ja.
Ja, genau, können wir auch genauso stehen lassen. Ich freue mich aber, dass ihr da draußen diese Playlist weiterhin hört und featuret, denn ich merke auch immer, ach, ich höre ein bisschen drauf, die Zahl der Hörer wird größer. Das finde ich sehr, sehr schön. Ist die
Slowly but steady.
Ja, genau. Ist die kleine Untergrundbubble, die wir uns bauen. Und da werden auch nächste Woche wieder die neuen Releases sein. Und je vielfältiger, umso schöner. Genau wie unsere Classics eigentlich. Diese Woche klingt es aber so, als könnte das alles aus einem Plattenregal sein. Ich bin mal gespannt, wie das hier sehr ablaufen wird. Rob, fangen wir mal bei dir an, weil naheliegender kann es nicht sein, wenn Berliner hier ist, mit welchen Classic wählt er aus?
Weißt du es schon, oder wie?
Ja, klar, das war meine.
Ja, also, also ich habe mich für ein Album entschieden, was mich damals als 11-jähriger Junge sehr, sehr geprägt hat. Und zwar von Kool Savas, Der beste Tag meines Lebens. Das Album hat mich sehr, sehr geprägt. Auch davor auch hier MOR, NLP auch, gehört auch dazu. Aber sonst, so, also ab Der beste Tag meines Lebens habe ich ihn quasi wieder, also damals so mir so wie so zum Vorbild gemacht als Kind, so mit 11 Jahren, und wollte unbedingt genauso rappen und so weiter, und das hat mich halt damals sehr, sehr krass geprägt, auch die Songs. Also wie soll ich sagen,
welcher ist dein Song?
Optic Anthem.
Gut. Was?
Optic Anthem, kennst du noch, wo er mit Echo rappt?
Ja,
ich hatte damals die Ehre gehabt, ich war im Böckler Park, das ist so ein Jugendzentrum in Kreuzberg, und und da war auch Channel mit dabei. Das war so ein Rap-Workshop, und Channel ist auch einer der alten Abis, einer der türkischen Abis, die man halt so kennt und so, auch liebe Grüße an der Stelle. Und und er hat einmal Savage eingeladen, und da hatte ich als 13-Jähriger oder 14-Jähriger, ich weiß nicht, wie alt ich war, sowas um den Dreh oder 12, ich hatte die Ehre gehabt, mit ihm Optic Anthem einfach zu performen in so einem Workshop-Raum. Wir haben einfach Beat angemacht und ich habe einfach quasi Echos Part übernommen, und er hat dann einfach seinen Part gerappt, und es war ein Tag, den ich nie vergessen werde. Ja.
Stark. Geil. Sehr schön.
Ja. Richtig gut.
Ist ja insofern auch ein interessantes, also über den Welt des Abends brauchen wir nicht zu sprechen, weil es nämlich genau das ist, was Tim dann für Hamburg hier ausgewählt hat, da kommen wir gleich noch zu. Dieser eine Meilenstein, den es da gibt, da gibt es sicherlich auch 3-4 andere, je nach Blickwinkel. Aber ja, für die, die an Savasch quasi groß geworden sind, geht es nicht daran vorbei. Und dann ist es Till Upshow, Beste Tag meines Lebens, ist Optik Anthem. Für mein Mixtape habe ich mir alle in einem dieses Mal ausgesucht.
Oh, stimmt. Till Upshow war auch meine Single. Das habe ich, ja, das war auch Optik Anthem, genau, hab die drei Songs. Till Upshow, doch. Optik Anthem, Till Upshow und der Beste Tag meines Lebens. Das sind die drei Top-Songs, genau.
Ja, Moment, und der vierte ist immer noch alle in einem. Das auch nicht vergessen. Und
jetzt hat er gleich das ganze Album aufgeführt.
Und, ja, und das Interessante ist halt auch, muss man mal sagen, 2002, wann ist es? Ja, 2002, ja, genau, gewesen. A-Plus als Feature. Jetzt werden sich die Jüngeren unter euch fragen, wer ist A-Plus, Alter? Souls of Machief, Legende und auch eine der Wurzeln, das der Gründe, warum Savage immer erzählt, 93 Till Infinity ist der beste Rap-Song aller Zeiten, weil halt A-Plus Teil von Souls of Machief ist und er sich hier auf diesem Debütalbum diesen Traum erfüllt. Und auf der anderen Seite ist einfach Corrupter und rappt halt Gangster-Scheiße positiv auf diesem Album durch. Azad ist da, so, es ist Royce the 5'9. Es ist einfach auch featuremäßig, also vor allen Dingen für 2002 auf jeden Fall schon eine ganz schöne Ansage gewesen. Deswegen auch ein verdienter Classic, wenn man aus Berlin kommt und hier mit einem Classic bei uns vorbeischauen möchte. Tim kann aber nicht mehr Klischees erfüllen als mit dem Classic, den er ausgewählt hat, obwohl man ja sagen muss, dass es eigentlich fast schändlicherweise nicht über das von dir damals geführte Label erschienen ist.
Nee, das stimmt allerdings. Aber es hat alles, es war unser Vorbote. Man muss einmal sagen, Beginner, also natürlich einmal zu sagen, Bambule, 1998 erschienen über Bubak Universal. Ist ein Album für mich. Ich bin vorher schon mit Jan connected gewesen, mit Platin, Martin und Matt. Und die waren schon sehr weit, ne? Und wir kamen mit Eimsbusch ja sozusagen als Nachzug von dem, was der aufgebaut hatte. Ja. Und das hat alles zusammengebracht. Da war Sammy Deluxe drauf, das erste Mal Large mit Füchse, einer für mich immer noch einer der Mörder-Tracks. Sammy rasiert komplett alles weg, was man wegrasieren kann. David P. aus München ist dabei, Freestyle-Gott. Wir haben Das Bo, wir haben Ferris drauf. Das war sozusagen die Beats, wie die produziert sind, bis heute zeitlos. Also meiner Meinung nach könnte man es heute rausbringen und würde immer noch sagen, fett. Und das hat einfach für diese ganze Hamburg-Hip-Hop oder ganze Deutschrap-Zeit Mitte der 90er, Ende der 90er bei uns auf jeden Fall alle Türen geöffnet. Das hat einfach so den Standard erhöht, den es bis dahin meiner Meinung nach nicht gab. Und dieses Zusammenspiel, und man muss auch einfach mal sagen, dass Beginner Eimsbusch sozusagen Eltern sind, weil die haben es einfach schon länger gemacht als wir. Und Jan hat Eimsbusch mitgegründet. Und alles, was danach kam, wäre ohne die nie gewesen. Also das ist sozusagen für mich einfach das war ein Dealchanger für mein Leben, das Album. Als ich das erste Mal gehört habe, auch wenn ich nie nett mit Das Bo und Ferris MC, da gibt es auch so einen geilen Remix von Sleepwalker vom Bumbula-Album, das kam 2000 raus, da kriege ich komplett Gänsehaut, wenn Bo reinkommt, ich bin nie wieder nett wie Nat King Cole, nämlich Unforgettable. So, also ungeschlagen, ich wüsste kein anderes Album, was ich nennen sollte. Klar, Deluxe Sound System von Sammy Till oder Dynamite Deluxe ist auch ganz, ganz wichtig gewesen. Und sonst sind es bei mir eher internationale Alben. Tatsächlich.
Welches ist dein Song?
Füchse.
Oh, das ist mir zu einfach.
Ach, ja, was also ist denn dein?
Nee, komm, mal ganz ernsthaft, Tim. Als echter Bambule-Konnoisseur kannst du mir jetzt nicht mehr
zufrieden. Nee, ist nie nett. Stark. Nie nett ist meiner. Es ist aber persönlich und ich finde den Remix noch geiler als das Original von Sleepy produziert. Wie gesagt, ich krieg wirklich jedes Mal Gänsehaut. Für mich ist dieser Part von Bo das Beste, was es jemals im Deutschrap gab.
Der Bo-Part.
Ist einfach so. Ja.
Ja.
Wirklich. Ja. Es ist also Gänsehaut. Deswegen sage ich nie nett.
Ja, genau. Drop, jetzt wird's hart für dich, so als Berliner, sich die 98er Lobeshymnen auf Bambule anzuhören. Aber da kann ich halt nur mit einsteigen, denn auch dort haben wir einen Hall of Fame gemacht, aus gutem Grund, weil es halt einfach dieses 98er Album halt nochmal anders Deutschrap verändert hat, als alles, was davor gewesen ist.
Voll.
Und es ist mit den 12 Songs auch 12 Songs, genau wie Bester Tag des Lebens von Savage. Zeitloser Klassik. Und ich kann 5 Songs vom Cool Savage Album und davon also 4 einigermaßen auswendig. Dieses Album kann ich dir von A bis Z durchrappen. Und ich glaube, es ist das erste Album, das ich so komplett durchrappen konnte. Und das wird auch danach das Album sein. Ich glaube, das muss man auch, da muss man Hamburger gewesen sein oder mit dem Hamburger Ding verbunden gewesen sein, um das so fühlen zu können, weil es ist das Masterpiece Ich glaube, es auch die Jungs danach, die haben erfolgreiche Songs gemacht, die vielleicht gut, aber sie haben es wahrscheinlich nie wieder geschafft, alles so on point zusammenzubringen wie auf diesem Album. Mit genau dem Sammy, wie du es beschreibst, der am Beginn seiner Karriere alles wegrasiert. Mit dem David P., einer Legende, die vorher einfach schon 10 Jahre lang Deutschrap mitgeprägt hat, der an der Stelle nochmal ganz kurz, und da, auch da kannten ihn schon immer weniger, und trotzdem einfach ist klar war, dass er einfach genau dahin gehört, wo er hingehört. Ein Bo und Ferris an bestimmten Punkten in ihrem Leben, wo sie sein müssen. Und Songs in einer Vielfalt, die so wenig Hits sind, wie sie nur Hits sein konnten und trotzdem ein Album durch zusammengestellt haben, das wegen Liebeslied zu einem Mega-Hit geworden ist und da quasi wie so ein trojanisches Pferd in die Popwelt geschoben wurde, damit dann aber genau das, diese Welten Songs wie Nie nett, Geh bitte, Nicht allein oder Mikro in der Hand hören mussten, die alle nichts damit zu tun haben mit dem, was du aus Füchse, Liebeslied, Rock on oder Hammerhart gehört hast. Da vorne sind die Hits, da hinten sind die Dinger, die ins Herz gehen. Und das fühle ich halt 100% ganz genauso. Janik nickt nur die ganze Zeit.
Ja, ey, doch, absolut. Was soll man über das Album?
Ja, Platin Martin, ne? Platin Martin war auch noch mit drauf, ne? Also auch einfach der derbste Beginner gewesen.
Und wahrscheinlich das Schönste für mich, jetzt wird's nämlich nerdig, Platin Martin vor Bambule offiziell ausgestiegen, auf diesem Album aber noch Parts, quasi aus dem Hype schon ausgezählt, der wäre halt Multimillionär, wenn er weitergemacht hätte, wollte er nicht. Ist Untergrund geblieben. Schöne Grüße. Ich liebe ihn bis heute dafür. Und ich gehöre halt zu diesen Pennern, die, wenn dann irgendwo Beginner 2022, 23, 24 auftreten, wie sie es zum Beispiel auch auf 23 bei dem Fettes Brotende gemacht haben, und auf einmal wandert Platin Martin auf die Bühne und ich dann immer, das ist Platin Martin! Das ist Platin Martin! Das ist Platin Martin!
Genau, geht's mir auch.
Digga, wer? Was? Was ist das? So, Beginner?
Das geht mir genauso.
Und ich denke immer, ja! Weil ich nämlich auch der festen Ansicht bin, die besten, jetzt mache ich einen Hot-Take und den meine ich halb ernst, aber die besten Parts, die jemals auf Beginner-Alben erschienen sind, sind die von Platin Martin.
Die derbsten.
Mike Drop. Chill.
Apropos,
und Berlin Drop haben wir verloren gerade. Deswegen können wir mal gucken, ob wir wieder... Oder hast du eine Beziehung zu Bambule?
Nee, leider nicht. Also ich habe mich nie damit auseinandergesetzt. Ich kenne halt so... ich kenne halt Bambule, ne, also beziehungsweise vom Namen her und ne, diese Liebeslied oder keine Ahnung, eine Füchse und so, ne, so diese so, ne, die gängigen Songs, aber ich bin da leider nicht so drin. Ne?
Ja, ist total geil. Bei mir war das tatsächlich Nico, ne, um jetzt hier mich auch noch mal ein bisschen zu verteidigen, weil du eben ja schon wieder gesagt hast, ich nick nur mit dem Kopf hier. Ich bin ja, habe ich ja auch schon öfter gesagt, so ganz klassisch Anfang 2000er Agro-Berlin, Deutschrap sozialisiert, so das war die Zeit, ne, wo ich dann, keine Ahnung, mit 13, 14, 15 so den Scheiß halt gehört habe. Aber Bambule war eins der wenigen Alben, die nicht so klangen, die ich trotzdem auch gehört habe, so, die ich dann natürlich nachgehört habe, weil ich zu jung war, als es rausgekommen ist. So, aber ich habe dieses Album auch hoch und runter gehört. Ich kann es vielleicht nicht wie du von A bis Z auswendig, so, aber ich habe das schon gefeiert und ich weiß es auf jeden Fall auch zu wertschätzen, was die da gemacht haben. Definitiv, auch wenn ich eigentlich aus einer anderen Ecke komme.
Ein anderes Album, lustigerweise, weil ich bin auch mit Savage aufgewachsen, ne, mit Agro und hier und da und so. Aber ein Album, was ich lustigerweise, also was mir auch sehr gefallen hat, sehr unberlinerisch, aber ich habe mir Torch rauf und runter gehört. Blauer Samt war so, als es damals rauskam, war so, wow, okay, krass. Also war was ganz anderes für mich so. Und
Torch, ja, also Torch oder was?
Torch, Blauer Samt, Torch.
Ja,
also,
ja.
Ich könnte heute noch die Parts backen von Torch. Also ich kann nicht alles auswendig, aber diese Blauer Samt so, ich könnte das backen so.
War gut. Auf jeden Fall ein Classic, Alter. Mal 100 Pro.
Aber dann musst du auch noch Bambule nochmal nachholen. Und wenn du dann wirklich schmerzbefreit dich nochmal in die Classics durchgraben willst, haben wir noch einen Vorschlag.
Yes, haben wir noch einen. Wir haben Gangstar dabei, Hard to Earn vom 8.3.94. Also das Ding wird 30 Jahre alt.
Das musst du schon lieben, krass, wenn du das jetzt noch hören willst, muss ich sagen. Also ich glaube, das wird noch ein kleines bisschen schwieriger. Aber
ja,
Gangstar, Guru und Premier, ne?
Genau, Guru und Premier, das vierte Album von den beiden.
To be a sure shot.
Genau, es geht um den Respekt, den man sich hart verdienen muss, und es geht um die Wack-MCs, die den Respekt nicht verdient haben auf diesem Album. Mass Appeal, natürlich die eine Hitsingle, Code of the Streets und Wig natürlich auch noch nicht zu vergessen, die anderen Singles auf dem Album.
So geil, wie das selbstverständlich du die Drops, das finde ich total geil. Das macht mich so richtig glücklich, als ob da ein kleines bisschen doch was hängen geblieben ist von dem Quatsch, den ich hier mal erzähle.
Erkenne ich deine kleine Träne in deinen Augen?
Ja, wenn sie groß werden, wenn sie erwachsen werden, wenn sie flügge
genau,
werden.
Genau. Ja, und es ist halt dieser unverwechselbare Gangster-Sound, ne? Halt die kranken Premiere-Produktionen und diese irgendwie sehr smoothe Art zu rappen, aber trotzdem sehr anspruchsvolle Lyrics und Texte auf dem Album. Ja, Hard to Earn, unser Classic der Woche. Nico, was ist dein Song? Du nickst schon im Kopf hier, während du...
Ja, ist immer so geil. Rede. Ich mache ja mal Volume Trailer und mache mir nebenbei Spotify an und höre ein bisschen die Mucke durch. Auch immer, um mal zu gucken, welche Songs ich denn... Ich mache ja jeden Monat mir so ein Mixtape zusammen, so ein Nico Knows Mixtape und sammle quasi die Arbeit mit, was ich zu tun habe, auf einem Mixtape, damit man nochmal nachhören kann, wo dann mein Monat musikalisch ausgesehen hat. Und dann versuche ich mir mal Songs rauszusuchen. Deswegen habe ich mir zum Beispiel auch vom Savage-Album habe ich mir alle in einen genommen, weil ich die Hits vermeiden wollte. Beim Babula-Album habe ich mich für, guck mal ganz kurz nach, ich bin mir nicht sicher, dass ich nicht keinen Fehler mache, habe ich mich für Nicht allein entschieden, den Abschlusssong eigentlich des Ganzen, weil der so herrlich ruhig ist. Und hier überlege ich, habe ich die ganze Zeit überlegt, ich nehme A Long Way To Go, eine Nummer, die ganz am Anfang ist und die genau, weil da kommt Nico und CD damals oder Tape oder so und der ist am Anfang und damit geht's rein und es ist eine funky Introduction und dann geht's los, bam, bam, bam und hat so treibt so und hat sehr viel Spaß. Du musst halt Premiere lieben und das, was damals so passiert ist, aber Mass Appeal ist nochmal einfach der Scheiß-Hit von dem ganzen Ding. Und deswegen werde ich den auch, glaube ich, in meinen Mixtape packen, weil wenn du Leuten erklären willst, was Gangster 1994 schon abgeliefert hat, dann hör dir Mass Appeal an. So, mit allem drum und dran.
Ja, geiler Track. Ist halt eigentlich ein bisschen, ich glaube, der hat 70 Millionen Streams oder so, also absurd viel mehr als alle anderen auf diesem Album, aber also, du sagst, da kommst du halt nicht drum rum.
Und 70 Millionen Streams für einen Untergrund-Rap-Song von 1994. Sagt auch schon einiges aus. Die Songs vom Savage-Album haben alle einstellige Millionen Streams. Also das ist die eine Nummer, die man auf jeden Fall gehört haben sollte und die ihr wahrscheinlich auch kennt, wenn ihr durch gängige Playlisten lauft, weil da taucht er immer wieder auf. Vielleicht nehme ich doch A Long Way To Go, weil der hat nur 1,7.
Ach komm, werde ich nicht gegen den Mainstream. Nimm den Hit.
Nee, ich nehme A Long Way To Go. Auf den habe ich Bock. Also schon, das ist geil. Ich kriege immer so Flash, wenn ich das durch. Ich weiß nicht, Tim, wie dir das geht, aber bei diesen alten Sachen, ich kriege wieder Bock und dann bin ich jetzt drin und ich weiß nicht, wir beenden jetzt diesen Podcast und dann höre ich jetzt gleich mal erstmal dieses Album, einfach mehr, um dir es gut gehen zu lassen. Und ich hoffe, das geht euch mal
auch. Glaube ich auch. Doch, ich höre es auch nachher, auf jeden Fall.
Sehr gut.
Hey. Ja, ich habe mal jetzt die Hausaufgaben mitbekommen. Das werde ich jetzt machen.
Ja, du, das ist das Gute. Stammtisch heißt am Ende auch viel Musik zum Mit Nachhören. Und wir vor allen Dingen aber auch von euch viel Informationen bekommen, von denen wir sehr glücklich sind, dass wir die unseren Hörern mitgeben konnten. Ey, danke Drop Dynamic für deine Arbeit da in Berlin. Ich hoffe und ich bin mir sicher, wir sehen uns da auch bald wieder und auch face to face und begleiten alles, was du da machst. Ne? Also
nochmal gerne, auch wenn du uns mal besuchen kommen willst. Ne? Ihr seid jederzeit herzlich eingeladen.
Danke dafür. Werden wir auf jeden Fall wahrnehmen. Und Tim, die Wege sind kurz. Ich bin mir ziemlich sicher, wir sehen uns schneller, als uns beiden lieb ist.
Auf jeden Fall, Nico. Wir werden uns immer wieder sehen. So schnell kriegt man uns beiden nicht raus aus dem Hamburger Hip-Hop. Nee. Aber auch danke an euch alle. Drop, lass mal connecten, auf jeden Fall auch. Ich komme gerne nach Berlin, besuch dich.
Nummern austauschen und so. Safe.
Voll gerne. Geil, Janik, das machst du dann. Und vielen Dank für die Einladung. Auf jeden Fall.
Schön, dass ihr da wart.
Ja, danke euch. Ja,
cool. Das war der Backspin Stammtisch. Und ich hoffe, ihr wisst jetzt alle, Hip-Hop kann man lernen, wenn man will. Bis nächste Woche. Tschüss.
Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Ist auf dem Stammtisch. Stammtisch, wer dabei bleibt, am Tisch.
Stammtischphase. Denn heute brechen sie noch Stammtisch vor Hohen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Backspin. 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 Backspin.